Okay, herzlich willkommen hier beim Chaos Computer Club Ulm. Mein Name ist Alexander Bonner, das ist die Stefanie Wiest. Wir machen heute einen Vortrag über Informationstheorie. Es ist ein sehr mathematisches Thema. Das heißt, ich komme nicht drum herum, euch mit ein paar Formeln irgendwie zu konfrontieren. Ich werde aber versuchen, soweit es geht, den mathematischen Teil rauszuhalten und irgendwie verständlich das Ganze irgendwie versuchen rüberzubringen. Zuallererst ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben hier so lustige T-Shirts. Es geht um den lustigen Überwachungspass, den Pass mit RFID-Chip drin, wo jeder seine Fingerabdrücke bald lustig abgeben darf und so weiter. Wir haben hier eine Datenschleuder, könnt ihr kaufen für 2,50 €. Sehr empfehlenswert, geballtes Wissen. Wir haben noch ältere Datenschleudern hier, könnt ihr nachher mal kommen und gucken und mitnehmen. So, das T-Shirt gibt es nirgends im Handel, das gibt es nur bei deinem Copyshop deiner Wahl, deines Vertrauens quasi. So, okay, dann fangen wir mal an. Wo muss ich jetzt klicken? Ich komme mir mit dem Mac nicht klar. So, eine Maus. Fett. Okay, um was geht's? Man hat folgendes, also dieses Diagramm, was ich hier habe, das ist das Diagramm aus dem Paper von Shannon. Shannon gilt als der Vater der Informationstheorie. Natürlich hat er auch wiederum Vordenker und so weiter, er hat nicht alles selber erfunden, aber er hatte die zündende Idee. Das Problem ist quasi hier charakterisiert, ich habe links meine Informationsquelle, irgendein Ding, was irgendwelche Informationen in irgendeiner Form produziert. Und die will ich nach rechts bekommen, in die Destination, derjenige, den es halt interessiert, was ich da zum Melden habe. Und das Problem ist eben, dazwischen habe ich eben den Kanal und auf dem Kanal rauscht es, weil ich habe zum Beispiel allein das warme Rauschen in den Verstärkern oder so, führt dazu, dass mein Signal einfach verrauscht wird. Und wenn ich jetzt an eine Funkstrecke denke oder so und da fliegt ein Vogel durch oder weiß der Geier, auf jeden Fall rauscht es da. Und um das irgendwie in den Griff zu kriegen, versucht man jetzt eben mit so einem Transmitter davor und einem Receiver dahinter das Richtige zu tun, um dem Rauschen widerstehen zu können. So. Soweit waren wir vor Shannon auch schon, da hat man lustig rumexperimentiert, nur die mathematischen Grundlagen dazu haben gefehlt. Und die liefert eben, oder hat Shannon eben geliefert. Okay, zuallererst die Frage, was Information eigentlich ist. Hier geht es ja eigentlich um die Idee, ich will Information übertragen. Was bedeutet jetzt eigentlich Information? Es gibt keine saubere Definition. Für Shannon ist eine Information die Abnahme von Unsicherheit. Das bedeutet, ich bin vorher mir im Unklaren über irgendetwas und dann erreicht mich irgendetwas anderes und danach weiß ich, aha, so und so sieht es aus, die Unsicherheit ist weg, ich habe Information empfangen. Und eins ist klar, ohne Zufall gibt es keine Unsicherheit. Wenn quasi von vornherein alles schon klar ist, wie es läuft, dann brauche ich mir ja nicht unsicher sein, was rauskommt. Also hier geht es um Zufallsprozesse, die eben Unsicherheit erzeugen. Und die Unsicherheit, die ich vorher habe, ist die Information, die ich nachher habe. Das bedeutet, wenn es viele Möglichkeiten gibt und ich weiß nicht, wer hier von den 10 tritt jetzt ein und ich weiß, aha, jetzt ist der eine eingetreten, habe ich mehr Informationen, wie wenn nur einer aus 2 eintritt. Weil wenn es 10 sind, ist es unsicherer. Das ist so die abstrakte Bedeutung. So, und diese Bedeutung, die müsst ihr verstehen, weil die tun wir jetzt in Formeln gießen. Das ist so die Idee, die man bisher hat. Das ist so unsere Übersicht von unserem Vortrag. Ich muss euch erstmal mit den Grundlagen, Wahrscheinlichkeitsrechnung, ich weiß nicht, wie fit da alle so sind. Wie sieht's aus? Wer blickt's? Keine Sau. Ja, ich werde ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung machen müssen, aber wenn ihr keine Wahrscheinlichkeitsrechnung könnt, dann wird euch die Einführung auch ein bisschen wenig bringen, aber ihr werdet trotzdem einiges verstehen, denke ich. Ihr versteht dann vielleicht nicht die Formeln, aber den Sinn, den ich dann immer dazu gebe, den könnt man trotzdem verstehen. Dann eben, was Informationsmaß jetzt ist, wie das jetzt definiert ist, also ein Maß für Informationen. Dann haben wir uns rausgesucht, wir gehen in die Quellcodierung rein, also die Frage, wie kann man komprimieren und so weiter. Und dann in die Kanalkodierung, eben die Frage, wie mache ich jetzt so einen Informationsstrom robust gegen dieses Rauschen auf dem Kanal, was kann ich da tun? Und zuletzt noch ein konkretes Beispiel, dass ihr mal seht, wie sich das alles anfühlt und was da abgeht, Reed-Solomon-Codes. Das sind die Codes, die auf den CDs verwendet werden. Man muss wissen, CDs waren früher in der Herstellung sehr scheiße und deswegen ist da ziemlich viel kaputt gegangen. Und dann hat man, das ist wie ein Kanal, der Rauschen verursacht. Und hat man Reed-Solomon-Codes draufgepackt und die sind, Steffi hat eine lustige CD dabei, kann sie nachher rumgehen lassen, die ist völlig zerkratzt und die funktioniert immer noch. Ja, den Ritz-Solomon-Teil wird die Steffi machen. Von der Gewichtung, ich hoffe, dass wir in knapp unter 2 Stunden durch sind. Und ihr Teil wird stärker gewichtet wie die oberen Teile sein. So, dann wollen wir mal loslegen. Also, ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung. Um was geht's? Ich habe einen Stichprobenraum. Ich habe eine Menge von Ereignissen, die eintreten können. In diesen Stichprobenraum nehme ich Omega. Die einzelnen Ereignisse nenne ich Omega 1 bis Omega n. Jede Teilmenge dieses Stichprobenraums nennt man ein Ereignis. Zum Beispiel könnt ihr euch vorstellen, die Würfel oder so, 1 bis 6. Und ein Ereignis wäre zum Beispiel gerade, also 2, 4 und 6 wäre ein Ereignis. Dann gibt es das unmögliche Ereignis und das sichere Ereignis. So, ganz grob mal. Als unsichere Ereignis ist die leere Menge, sichere halt die ganze Menge. Darauf definiert man jetzt eine Zufallsvariable. Eine Zufallsvariable bildet die Omegas einfach ab in andere Dinge, mit denen ich nachher rechnen kann. Üblicherweise reelle Zahlen, aber muss nicht. So. Und dann habe ich eine Wahrscheinlichkeitsfunktion, die auf der Zufallsvariablen arbeitet und abbildet in den reellen Raum. Es gelten folgende Dinge, dass eben diese Funktion f von x, x ist die Zufallsvariable, das kleine xi ist jetzt dieses eine Ereignis, ich bilde ab von Ereignissen auf so Zwischendinger, das sind diese x1 bis xl, die können sein, was sie wollen, es können auch zwei Ereignisse aufs Gleiche abbilden und so weiter, und von dort bilde ich jetzt auf die Wahrscheinlichkeiten ab. Genau. Und das ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zufallsvariable genau diesen Wert annimmt. Und zweitens gilt, die Wahrscheinlichkeiten sind alle größer gleich 0 und kleiner gleich 1, das fehlt hier, und die Summe ist 1. So, die Summe aller Möglichkeiten ist 1.
Ergibt sich automatisch, dass die 1 eine kleiner gleich 1
ist. Stimmt, genau, weil sie alle positiv sind, genau. Okay, dann habe ich die Unabhängigkeit von Ereignissen, ganz kurz, die zwei Ereignisse sind unabhängig, wenn die Wahrscheinlichkeit vom Schnittereignis gleich das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten ist. Wer das schon mal gehört hat, weiß, um was es geht. Wer nicht, der blickt es eh nicht. Er ist halt so definiert. Und das gleiche eben für Zufallsvariablen. Also eine Zufallsvariable ist ja jetzt eine Menge von solchen Ereignissen, die halt so zwischen abgebildet werden. Und zwei Zufallsvariablen sind eben unabhängig, wenn es für alle diese Ereignisse gilt. So. Dann habe ich noch die bedingte Wahrscheinlichkeit, ist so definiert, die bedingte Wahrscheinlichkeit von x, dem Ereignis xi gegeben, dass yi schon passiert ist. Also ich frage mich die Wahrscheinlichkeit, dass xi eintreten wird, wenn yi schon passiert ist. Und es ist eben so definiert, oben ist eben die Verbundswahrscheinlichkeit, dass xi und yi passiert, durch die Wahrscheinlichkeit, dass yi passiert. So ist halt auch definiert. Brauche ich so grob. Okay. Dann den Erwartungswert, sind wir gleich am Ende mit diesem Wahrscheinlichkeitsgeraffel. Bei dem Erwartungswert geht es darum, ich habe eine Zufallsvariable und will jetzt irgendwie mit der was anfangen. Ich will sagen, ja, irgendwie muss ich vergleichen mit einer anderen oder irgendwas. Ich brauche ein Maß, mit dem ich arbeiten kann. Und der Erwartungswert ist so ein Mittelmaß. Und der sagt einfach, wenn du das Ding oft ausführst, kannst du im Mittel eben den Erwartungswert erwarten an den Werten, die Zufallsvariable annimmt. Und man sieht ja hier, das ist eine Mittlung, die Summe über die Einzelereignisse, gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit. Und eben dieses Groß-F ist halt irgendwas, das könnte zum Beispiel sein, ich nehme eine Zufallsvariable zum Quadrat oder 1 durch Zufallsvariable oder und so weiter. Beliebiges. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zum interessanteren Teil, also Information. Ich brauche jetzt irgendein Maß für die Information, irgendwas, mit dem ich Information messen kann und mit dem ich rechnen kann. Welche Erwartungen habe ich denn an so ein Maß? Zuallererst intuitiv klar ist es, dass ich die maximale Unsicherheit habe, wenn alles gleich wahrscheinlich ist. Wenn ich weiß, zu 90% tritt das ein und nur zu 10% tritt das andere ein, dann bin ich mir nicht so unsicher, wie wenn ich weiß, beide könnten mit 50% eintreffen. Dann ist die Unsicherheit größer. Und deswegen intuitiv sagt man, okay, ein Informationsmaß muss maximal sein, wenn ich eine Gleichverteilung habe über diesen zufälligen Ereignissen, die eintreten können. Dann erwartet man, dass Information addierbar sind, also additiv sind. Ich habe zwei Quellen, die mir jetzt Ereignisse produzieren. Und wenn ich jetzt die Information, die eine Quelle produziert, mir angucke und die andere mir angucke, dann will ich eigentlich, dass die gesamte Information aus beiden Quellen irgendwie eine Summe ist von beiden. Ist eigentlich auch intuitiv klar, dass ich das so möchte. Und dann möchte ich noch, dass das Ding stetig ist. Das ist eher ein mathematisches Detail. Stetigkeit bedeutet im Prinzip, dass man mit einem Bleistift ohne Absätze zeichnen kann. Mein Mathe-Prof wird mich jetzt köpfen. Aber so kann man es anschaulich. Es geht um Grenzwerte, dass ich das Ding halt nur, also wenn ich die Wahrscheinlichkeit, eine Wahrscheinlichkeit endlich rumwackle, dass ich dann auch nur dieses Maß, was wir jetzt noch finden werden, auch nur in diesem Bereich verändert und keine Sprünge macht. Okay. Diese Erwartung habe ich intuitiv eigentlich, klar, jetzt hat man sich auf die Suche gemacht und hat rumgemacht und hat ein Maß gefunden, was genau diese Erwartung erfüllt und hat auch gezeigt, es ist das einzige Maß, was diese Erwartung alle erfüllt. Und es ist die sogenannte Entropie. Die Entropie ist einfach definiert, sieht ein bisschen kompliziert aus, aber man gewöhnt sich irgendwann dran. F von x ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass mein Ereignis x eintritt. Davon nehme ich den Logarithmus und gewichte es nochmal mit der Wahrscheinlichkeit. Also die Wahrscheinlichkeit mal Logarithmus der Wahrscheinlichkeit. Summiere über alle Ereignisse auf und habe dann noch so ein lustiges Minus vorne dran. Das ist nur, damit ich im Logarithmus nicht 1 durchstehen habe. Man findet beides. Entweder ist das Minus da drin im Logarithmus als Kehrwert oder nicht. Und dann habe ich noch hier dieses lustige K. So, dieses K, man kann es also zeigen, es gibt eine ganze Schar von Funktionen, die diese Eigenschaften, die man gerne hätte, erfüllt. Und dieses K muss dabei größer 0 sein. Das K fliegt aber gleich raus, ich zeige es euch gleich, warum. Und dann muss man noch definieren, dass eben dieser Grenzwert 0 ist. Dass wenn ich eine Wahrscheinlichkeit von 0 habe, dass dann eben 0 als Summe dazukommt. Weil der Logarithmus für das Argument gegen 0 geht ja gegen minus unendlich. Und dann definiert man halt, nee, man will aber, dass das Produkt 0 wird. Maus ist da drüben. So. Okay, dieses K. Dieser Logarithmus. Ich habe jetzt einfach mal irgendeinen Logarithmus genommen. Und das Tolle an dem Logarithmus, also es gibt verschiedene Gründe, das war auch schon vor Shannon, warum man Logarithmus gern hätte für Informationsmaß. Es ist sehr praktisch. Und eins der Gründe ist eben, dass ich die Basis austauschen kann. Das ist ein ganz einfacher Logarithmussatz, der da steht. Den dürfte eigentlich jeder kennen, der Logarithmen schon mal hatte. Wenn ich von einer Basis B1 auf eine Basis B2 wechseln will, dann muss ich einfach unten durch diesen konstanten Faktor Logarithmus von der ersten Basis zur Basis der zweiten Basis dividieren. Und ich bin da völlig frei, welchen Logarithmus ich nehme. Und wenn man jetzt den Zweierlogarithmus nimmt, was in der Informatik eher üblich ist, dann spricht man von sogenannten Binary Digits oder Bits. Und wenn man den natürlichen Logarithmus nimmt, dann spricht man von Natural Digits oder Nuts. Und es gibt noch natürlich die Decimal Digits. Und es gibt alles, was man will. Und wenn man jetzt einfach wechselt von einem Logarithmus auf den anderen, dann entsteht ja eigentlich nichts anderes wie so ein konstanter Faktor da. Und der ist größer 0. Also könnte das unser Kandidat für K sein. So. Und deswegen setze ich das K einfach immer so, dass es wegfällt, dass es einfach weg ist. Ich kann es ja frei wählen. In der Physik, ja genau, vielleicht kurz hier erwähnen. Ich bin kein Physiker, ich kenne mich auch nicht aus mit Thermal-Dingens, aber der Begriff Entropie kommt aus der Physik und den hat man hier so angenommen, weil er ähnlich ist. Und man kann, glaube ich, auch zeigen, dass sie sehr verwandt sind dann. Also, ich bin kein Physiker, wie gesagt. So, wollte ich nur erwähnen.
Da braucht man halt das K, weil es hat auch eine Einheit.
Okay, das K hat eine Einheit in der Physik, meint der Jürgen und so, Oberphysiker. Der baut gerade eine Atombombe bei sich im Keller. So. Schon wieder, ja. Das K ist da die Sprengkraft. So. Blub. Genau, Entropie. Jetzt schauen wir mal, wie sich diese Funktion, diese Entropiefunktion verhält. Also, so zur Erinnerung, ich habe da oben diese Zufallsvariable, die eben auf L solche Ereignisse abbildet. Und jetzt gucke ich mir an, wie die Entropie, was für Werte die annehmen kann. Und diese Entropie bewegt sich zwischen 0 und Logarithmus von L. Ab jetzt lasse ich die Basis vom Logarithmus immer weg. Wenn irgendwo Logarithmus steht, ist es der, den man in der Entropie verwendet hat. Fertig. Und meistens eben der binäre. So. Okay. Gleich nach links habe ich, sobald eins der Ereignisse sicher eintritt. Das ist auch intuitiv klar. Wenn ich mir überlege, ich habe eine Auswahl von Dingen, die passieren können. Und ich weiß, eins davon passiert sicher. Ja, dann habe ich ja keine Unsicherheit mehr. Also ist die Entropie 0. Und im anderen Fall, wenn das x gleich verteilt ist, das bedeutet, alle diese Ereignisse x1 bis xl kommen mit gleicher Wahrscheinlichkeit vor, dann habe ich, wie ich verlangt habe, maximale Entropie, und zwar Logarithmus von L. Soweit klar? Ihr müsst dazwischen gleich fragen, wenn irgendwas hängt. Ja, sie hat auch ein Saarmikro. Schämt euch nicht, ich blick's ja auch nicht. So. Okay, als Beispiel, die legendäre binäre Entropie, danke an Wikipedia, ich habe das Bild dort geklaut. Die binäre Entropie ist also eine Funktion von einer veränderlichen, und zwar die Wahrscheinlichkeit für ein binäres Ereignis. Das heißt zum Beispiel, ich wirf eine Münze, und wenn es eine faire Münze ist, dann ist eben dieses P 0,5, also 50% Wahrscheinlichkeit für Kopf und 50% für Zahl. Dann sehe ich, wenn das P 0,5 annimmt, hat keiner diesmal so einen tollen Pointer da. Stab hat es auch nicht. Was? Maus? Ah, Maus. Yeah. Ich habe keine Maus. So, wenn P 0,5 annimmt, sehen wir, dass die Entropie maximal ist, wie wir auch schon erwartet haben. Und wenn es das P entweder nach links oder nach rechts ausschlägt, nimmt die Entropie ab. Die Unsicherheit wird weniger, weil ich eben weiß, dieses Ereignis, wenn es in die Richtung geht, eben das für das P steht, ist eben wahrscheinlicher, also ist die Unsicherheit kleiner. Und wenn es extrem wird, 0 oder 1, dann habe ich keine Unsicherheit mehr, weil dann weiß ich, was passiert. Und ja, dort unten eben, ja, so ausgeschrieben. So. Dann, jetzt wird es ein bisschen formelig, aber ich brauche das leider, die bedingte Entropie. Also ich frage mich, ein Ereignis ist schon eingetreten, und zwar die Zufallsvariable y hat den Wert y angenommen. Und jetzt frage ich mich, welche Unsicherheit habe ich jetzt noch über das x? Und es ist einfach so definiert, wie ihr hier seht. Und zum Vergleich habe ich dort die Definition der Entropie hin. Alles, was sich verändert, ist, dass diese Wahrscheinlichkeitsfunktion ausgetauscht wird durch die bedingte Wahrscheinlichkeitsfunktion. Und wenn ich jetzt über diese Einzelereignisse von dem y aufsummiere, bekomme ich die bedingte Entropie für diese zwei Zufallsvariablen. Also diese bedingte Entropie drückt aus, ich habe zwei zufällige Ereignisse und die werden durch die Zufallsvariablen x und y beschrieben. Und jetzt ist in y etwas passiert und ich sehe das Ergebnis. Und jetzt frage ich mich, wie viel Unsicherheit bleibt noch über den Ausgang des ersten Zufallsexperimentes, das durch die Zufallsvariable x beschrieben wird. Ich werde nachher diesem Ding da noch ein bisschen mehr einen Wert geben, aber so viel dazu für den Moment. Ist es verstanden worden? Ich habe zwei Zufallsexperimente. Das eine ist passiert und jetzt frage ich mich, aha, wie würde das andere wohl ausgehen? Und eins ist natürlich klar, wenn die zwei unabhängig sind, die zwei Zufallsexperimente, dann ist diese bedingte Entropie eben gleich die Entropie von x. Weil dann bringt mir das gar nichts, dass ich jetzt gesehen habe, was in y passiert, wenn die nichts miteinander zu tun haben. Und wenn jetzt voneinander abhängen, wenn die bedingte Entropie, man sieht es ja hier wenn jetzt die bedingte Wahrscheinlichkeit von x gegeben y 1 ist, das heißt, wenn y passiert ist, ist x voll bestimmt, dann ist auch die bedingte Entropie, jetzt habe ich den Faden verloren, was ist die jetzt? Dann ist die 0, genau, ich habe keine Unsicherheit mehr, genau, so passt es. Weil dann habe ich, indem y passiert ist, weiß ich alles über x. Wenn ich weiß, die hängen 1 zu 1 voneinander ab. Genau. Okay. Hier sehen wir es nochmal. Die bedingte Entropie bewegt sich auch zwischen 0 und log L. Habe ich ja auch gerade gesagt. Im einen Fall, wenn eben die unabhängig sind, dann habe ich immer noch maximale Unsicherheit über den Ausgang von x. Und wenn sie voneinander abhängen, also wenn sie statistisch voneinander abhängen, dann habe ich keine Unsicherheit mehr. Da bin ich bei 0. Und noch ein schönes Ergebnis, was auch... Also es kommt alles aus den Formeln raus und man kann dem allen immer so eine schöne Bedeutung geben. Die bedingte Entropie von x gegeben y ist eben immer kleiner als die Entropie von x selber. Macht ja auch Sinn. Wenn ich etwas mehr weiß, kann es nicht die Unsicherheit von etwas anderem erhöhen. Es kann maximal die Unsicherheit erniedrigen. Maximal erniedrigen oder gleich lassen, genau, wenn es gar nichts zu sagen hat. So. Dann hier die Addition von Informationen. Wir erinnern uns, dass wir gerne diese Eigenschaft hätten. Die ist hier mit Formeln hingeknallt. Ich versuche es mal zu erklären. Stellt euch mal vor, es gibt dieses alles da hinten nicht. Es gibt nur x1 und x2. Dann ist es einfacher zu verstehen. Also, die Entropie von diesem Ereignis. Also ich frage mich, ich habe zwei Zufallsexperimente und jetzt passieren, oder und ich will jetzt wissen, wie gehen die aus? Welchen Wert nimmt x an, welchen Wert nimmt, oder x1 und x2 an? So, und darüber habe ich jetzt Unsicherheit, über dieses Ereignis, welchen Wert die beiden Zufallsvariablen annehmen. So, und diese Unsicherheit ist gleich der Unsicherheit über das eine Ereignis plus die Unsicherheit über das andere Ereignis, gegeben das eine Ereignis ist schon passiert. Macht ja auch Sinn. Und genau das wollte ich ja, dass es addiert. Und wenn die jetzt nichts miteinander zu tun haben, die zwei, dann ist wie gesagt diese bedingte Entropie eben gleich die Entropie von x2. Und damit habe ich die Addition, wie ich sie brauche. Die zwei Dinge haben nichts miteinander zu tun. Das gibt mir Information. Das gibt mir Information, das ist genau die Summe. Und wenn die jetzt zusammenhängen, dann ist das Ding ja eben ein bisschen kleiner. Dann habe ich, weiß ich ja schon etwas, dadurch, dass das passiert ist. Und dann ist die Unsicherheit über den zweiten ja kleiner. Okay, jetzt ist die zweite Eigenschaft, die ich gerne hätte. Zur Stetigkeit, das beweise ich jetzt nicht, dass das Ding stetig ist. Sonst werde ich hier gelartet. Der hat hier Larz dabei, der haut um mich nachher. Eine Interpretation der Entropie. Damit ihr damit ein bisschen was anfangen könnt, weil es war jetzt alles ein bisschen so fremd. Ihr kennt auch das lustige Spiel, ich denke mir eine Zahl, errate sie doch mal. So. Und ich denke mir jetzt eine Zahl zwischen 1 und 100, okay? Und alle Zahlen sind gleich wahrscheinlich. Ich verrate euch nicht, die ist eher zweistellig oder sowas. Ich sage gar nichts. Also sind sie gleich wahrscheinlich. Also habt ihr maximale Unsicherheit darüber, welche Zahl ich mir habe einfallen lassen. So, und jetzt könnt ihr durch Ja-Nein-Fragen herausfinden, welche Zahl ich meine. Und wenn ihr dumm seid, dann fragt ihr, ist die 1? Nö. Ist die 2? Nö. Ist die 3? Nö. So, dann braucht ihr ziemlich viele Fragen. Das Problem, den Fehler, den ihr dabei macht, ist, dass die zwei Ergebnisse, die passieren können, nämlich das Ja und das Nein, nicht gleichwahrscheinlich sind. Wenn ihr immer in der Mitte fragt, ist kleiner 50 oder in meinem lustigen Beispiel ist kleiner 3 und dann fragt ihr wieder, also ist halt eine Zahl zwischen 1 und 4 und dann fragt ihr, ist kleiner 3, ja oder nein, ist kleiner 2, ja oder nein, dann kommt ihr schneller zum Ziel. Der Entscheidungsbaum ist flacher. Okay? So, und jetzt ist die Entropie einfach die mittlere Tiefe eines solchen Entscheidungsbaumes. Die Entropie gibt an, wie viele Ja-Nein-Fragen ich brauche, bis ich die Ungewissheit vollständig eliminiert habe. Genau. Bedingung für das hier ist immer, dass man optimal fragt. Okay? Ich glaube, damit kann man ein bisschen mehr anfangen. Das heißt, je mehr Möglichkeiten es gibt und wenn die gleichwahrscheinlich sind, dann brauche ich auch mehr Fragen. Wenn die nicht gleichwahrscheinlich sind, dann stürze ich mich vielleicht eher auf die wahrscheinlicher sind. Lass die anderen weg. Brauche weniger Fragen dann oder so. Wir werden auch eine dritte Interpretation der Entropie sehen und dann ist gut. Da müsst ihr es blicken. Aber soweit ist klar, oder? Kennt ja jeder das Spielchen. So. Ich führe einen neuen Begriff ein, den Shannon nicht eingeführt hat. Das kam später. Den braucht man nicht zwingend, aber ich finde er ziemlich schön, weil man da nochmal etwas versteht. Ich frage mich, welche Information erhalte ich über A, indem ich B beobachte, also indem B passiert. Und definiert ist es eben so, über diesen lustigen Bruch mit dem Logarithmus, das ist die bedingte Wahrscheinlichkeit, dividiert durch die Wahrscheinlichkeit von A. Und natürlich Bedingungen, dass sie jeweils nicht 0 sind, sonst ist dieser Quotient nicht so schön. Das ist die wechselseitige Information, also die Information, die ich von einem Ereignis erhalte, indem ich das andere beobachte. Und die Eigeninformation, ich frage mich jetzt also, welche Information hat das Ereignis selber? Dann setze ich einfach das Ereignis ein in die wechselseitige Information und bekomme diesen Ausdruck. Das ist die Information, die dieses Ereignis selber hat. Hier halt, ist klar. Wenn A passiert ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass A passiert, eben 1. Eingesetzt gibt es. Hier nochmal das Minus rausgezogen, dann kommt halt das PA nach oben, Logarithmusgesetze. Ich hoffe, das ist soweit klar. So, warum reagiert das nicht auf meinen lustigen Klick? Doch jetzt. Damit ist die Entropie der Erwartungswert der Eigeninformationen der Ereignisse einer Zufallsvariablen. Also man sieht es dann hier, Die Entropie definiere ich jetzt als den Erwartungswert über all die Ereignisse, dass x eben dieses x annimmt, und davon will ich eben die Eigeninformation haben. Ist eben, die Eigeninformation ist ja genau dieser Ausdruck hier. Der Erwartungswert von dem hier ist eben genau das. Und das ist die Entropie, wie wir sie vorher gefunden haben. Das heißt, die Entropie ist auch der Erwartungswert der Eigeninformation der einzelnen Ereignisse, die passieren können. Ein weiterer Begriff, die Transinformation, das war jetzt, glaube ich, der letzte Begriff, ist einfach, ich frage mich, die Information, die ich über die Zufallsvariable x erhalte, nämlich die Zufallsvariable y, beobachte. Also der Unterschied ist, das eine sind Ereignisse und das andere sind Zufallsvariablen. Und Zufallsvariablen beschreiben eben eine Menge von Ereignissen, die passieren können. Und das ist halt einfach, nach dem genau gleichen Stil, eben der Erwartungswert von den Eigeninformationen, dass eben x gleich x wird und y gleich y wird. Das ist der gleiche Stil quasi. Und das Schöne ist jetzt, hier unten in dieser Formel kriegt das wieder Bedeutung. Die Information, die ich über x erhalte, indem ich y beobachte, ist die Entropie von x, also die Unsicherheit von x, abgezogen die Unsicherheit, die noch bleibt, wenn y eingetreten ist. Die bedingte Entropie. Das ist die Transinformation. Und das spielt nachher eben in der Kanalkodierung eine Rolle. Ich habe den Kanal, x ist das Ereignis, das vor dem Kanal passiert, also die Quelle, die die Symbole erzeugt, die durch den Kanal müssen, und y ist das Ereignis, was hinten rauskommt aus dem Kanal. Und ich frage mich, welche Information bekomme ich über x? Das ist ja das, was mich eigentlich interessiert, indem ich y, also den Kanalausgang, beobachte. Und man sieht einfach, dass diese Information einmal die Unsicherheit von x ist. Ist klar, wenn x selber nicht unsicher ist, dann kriege ich auch keine Information. Also wenn dort kein Zufallsprozess läuft, sondern immer eine 1 rauskommt, dann kriege ich auch keine Information. Das ist der eine Teil, der reinspielt. Und der andere ist die Unsicherheit, die über x bleibt, wenn ich y empfange. Und dahinter steckt jetzt die Statistik vom Kanal, wie der Kanal Fehler reinbaut. Das sehen wir nachher noch besser. Okay. Diese bedingte Entropie wird auch Äquivokation genannt. Wenn ich nachher Äquivokation sage, meine ich diese bedingte Entropie hier. Aber ich werde es nochmal dazu sagen nachher. So, der erste interessante Satz, den man jetzt aus diesem ganzen Geraffel ableiten kann, ist der sogenannte Satz der Datenverarbeitung. Ich habe zwei Prozesse und der Prozess 1 wird gefüttert von einer Zufallsvariablen x und dadurch erzeugt er eben einen gewissen Output, nämlich die Zufallsvariable y, und die wird jetzt gefüttert, die kommt jetzt in den Prozess 2 rein und der erzeugt daraus wiederum sein Output und das ist jetzt die Zufallsvariable z. Und der Satz der Datenverarbeitung sagt, dass die Transinformation von x und z, ich schreibe es mal in die Tafel. Danke. Die Transinformation von x und y, x und z, da schreibe ich es auch noch ab. So, ist kleiner gleich. Einmal die Transinformation von x und y und die Transinformation von y und z. Also da vorne muss anscheinend das y in z rein. Bedeutet ganz einfach, die Information, die ich über x erhalte, indem ich z beobachte, ja, kann nicht größer sein, wie die Information, die ich einmal über x erhalte, indem ich y beobachte, und auch nicht größer wie die Information, die ich über y erhalte, indem ich z beobachte. Heißt auf gut Deutsch, Information kann durch Datenverarbeitung nicht erhöht werden. Informationen existieren. Und ich kann nicht durch irgendwelche verarbeitungstechnischen Dinger Informationen hinzufügen. Das geht nicht. Ist aber auch wiederum intuitiv klar. Ich kann höchstens irgendwie andere Formen oder irgendwie zusammenrechnen oder so. Aber die Information, die hinten rauskommt, das ist auch die, die vorne reingesteckt wurde, maximal. Ich kann Informationen verlieren allerdings. Okay, gut, das sind die Grundlagen soweit. Der Begriff Entropie, bedingte Entropie, Transinformation sind so die wichtigsten Begriffe aus dem Teil. Ist es soweit verständlich geworden? So, Kopfnicken. Okay. Da hinten boot jemand. So. Also, jetzt kommen wir mal zur Quellcodierung. Okay, was frage ich mich? Okay, warum will ich überhaupt Quellcodierung machen? Eins ist klar, ich habe irgendwie hier einen Sack voll Daten, ja, und der muss jetzt von A nach B und dazwischen habe ich jetzt einen Kanal. So, und der Kanal, ihr wisst alle, von einem Internet daheim ist immer lahm. So, was kann ich jetzt tun? Vielleicht schaffe ich es ja, dass ich weniger Daten übertragen muss, aber dennoch die gleiche Information übertrage. Dann hätte ich doch gewonnen. Dann ist die Übertragung schneller, weil ich muss weniger Daten, Bytes übertragen, aber die Information ist trotzdem dieselbe, die übertragen wurde. Das will ich ja. Also ich frage, und dazu tue ich komprimieren, sagt man im gängigen, also bei denen heißt es halt Quellcodierung. Okay, ich frage mich also, wie gut man komprimieren kann. Und ich frage mich, was ich alles komprimieren kann. Und ich frage mich, wie Kompressionsalgorithmen aussehen können. Und das wollen wir jetzt ein bisschen angehen. Ja, Zeit ist gut. So. Klick. Eine Quelle. Erstmal gucken, was eine Quelle überhaupt ist. Irgendwo müssen ja diese Informationen, diese Unsicherheiten müssen ja irgendwo herkommen. Und eine Quelle ist eben ein Ding, was so einen Strom von Symbolen erzeugt. Und dieser Strom entspricht den Ausgaben eines Markov-Prozesses. Das werden vielleicht nicht alle kennen. Deswegen hier ein lustiges Bildle. Das ist so eine Zustandsmaschine, die einen Markov-Prozess beschreibt. Ich habe zwei Zustände, 1 und 2. Das ist eine 2. Und ich habe jetzt, wenn ich im Zustand 1 bin, tue ich mit Wahrscheinlichkeiten halb, gehe ich wieder in den Zustand 1 hier und gebe eine 1 aus dabei. Und mit Wahrscheinlichkeiten halb gehe ich in den Zustand 2 und gebe eine 0 aus dabei. Und wenn ich in Zustand 2 bin, gehe ich mit Wahrscheinlichkeit ein Drittel zurück und gebe eine 1 aus. Und mit Wahrscheinlichkeit 2 Drittel gehe ich auch zurück und gebe eine 0 aus. Das wäre jetzt so ein Automat, ein stochastischer Automat. Und das ist eben so ein Markov-Prozess. Und jetzt habe ich eben meinen Zustand, in der du die ganze Zeit sich lustig verändern, halt zufällig und produziert dadurch Ausgaben. So, und das ist quasi so die Quelle der Unsicherheit. Wenn ich jetzt gucke, welche Ausgaben kommen, kann ich mir nicht sicher sein, was da passiert. Und wir beschränken uns jetzt, alles was ich ab jetzt sage, gilt für diskrete, das heißt nicht kontinuierlich, sondern diskrete Werte und gedächtnisfreie Quellen. Das bedeutet, das was ich hier gezeichnet habe, gilt ab jetzt nicht. Meine Automaten haben nur einen Zustand. Sie haben kein Gedächtnis. Da wird es ein bisschen komplizierter. Aber die Aussagen sind dieselben. Deswegen machen wir es einfacher. So. Die Redundanz einer Quelle ist so definiert. Also, was bedeutet das hier? Das hier ist die Entropie meiner Quelle. Und das hier unten ist die maximal mögliche Entropie. Ihr erinnert euch, die ist immer zwischen 0 und log L. Und L ist eben die Anzahl der Quellsymbole. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Quellsymbole habe, ist die maximale Entropie 1. Und wenn jetzt aber meine Verteilung nicht in halb und in halb ist, sondern in Viertel und Dreiviertel, dann wird, ihr erinnert euch an die binäre Entropie, die Entropie der Quelle kleiner 1 sein. Und dann habe ich jetzt hier einen Quotienten. Der liegt zwischen 0 und 1. Und da ziehe ich jetzt 1 davon ab und dann habe ich meine Redundanz. Und in dem Fall ist sie eben in Prozent. Also die Entropie der Quelle, wie sie tatsächlich ist, und gegenüber der Entropie, wie sie sein könnte, wenn die Idioten gleich verteilt hätten. So, Die Differenz zu 1 ist eben die sogenannte Redundanz. Und was jetzt passiert, das sehen wir hier. Okay, kurz nochmal zur Veranschaulichung, wie das funktioniert. Ich habe hier eine Quelle, die produziert die Zufallsvariable U. Dann habe ich den Codierer und der mappt jetzt zwischen den Symbolen, die hier kommen, auf codierte Symbole, die jetzt eben hier X heißen. Und dieses Mapping muss eben so sein, dass die Quelle, die durch Verbindung der beiden, also von hier aus betrachtet, als Blackbox gesehen, entsteht, diese Quelle sollte jetzt einfach weniger Redundanz haben. Dann ist dieser Quellcodierer gut. So. Oder dann ist es überhaupt mein Quellcodierer. Das Quellcodiertheorem, eins der grundlegenden Theoreme von Shannon, sagt jetzt quasi aus, wie ich kodieren kann. Das sagt aus, um eine Quelle Q mit Wahrscheinlichkeit 1 perfekt rekonstruieren zu können, zu diesem Wahrscheinlichkeit 1 sage ich gleich noch was, hört sich ein bisschen komisch an, sind Entropie von Q viele Bit pro Quellensymbol notwendig und hinreichend. Das bedeutet, ich habe eine Quelle mit einer gewissen Entropie. Und jetzt frage ich mich, mit wie viel Bit ich diese Quelle kodieren kann. Was bedeutet das? Ich bilde ja ab zwischen Quellsymbolen und meinen kodierten Symbolen. Und jetzt frage ich mich einfach, wie viel dieser kodierten Symbole brauche ich denn? Und dann gebe ich jedem eine Nummer, okay? Dann habe ich eben 2 hoch k viele und dieses k ist eben die Entropie von der Quelle. Ich brauche also 2 hoch Entropie von der Quelle viele Codewörter, dass die Wahrscheinlichkeit für eine perfekte Rekonstruktion gegen 1 geht. Was soll das mit der blöden Wahrscheinlichkeit gegen 1? Die Wahrscheinlichkeitsrechner sind ein bisschen krass drauf. Wenn nämlich etwas mit Wahrscheinlichkeit 0 passiert, heißt es noch lange nicht, dass es nicht passiert. Es geht hier dahinter steckt das Gesetz der großen Zahlen und das besagt eben, wer das vielleicht kennt, dass wenn ich nehme immer so Proben, also ich habe irgendein Zufallsexperiment und gucke mir, was kommt da raus und schreibe auf, okay, jetzt kommen einmal die 1 und einmal die 0 und nochmal die 1 und so, mache so lustige Strichlisten und das mache ich jetzt unendlich oft. So, und wenn ich das tue, dann geht der relative Anteil von Einsen und Nullen, also die Anzahl der Einsen gegenüber die Anzahl der Gesamtzahlen, dieser Quotient geht gegen die Wahrscheinlichkeit, dass eine 1 auftritt. Aber nur mit Wahrscheinlichkeit 1. Das bedeutet, es kann in endlich vielen Ausnahmen passieren, dass es nicht der Fall ist. Das bedeutet, dieses mit Wahrscheinlichkeit 1. Ein anderes Beispiel, ich habe einen Zufallsprozess, der reelle Zahlen ausspuckt. Und jetzt frage ich mich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine natürliche Zahl dabei rauskommt? Wer rät's? Die Wahrscheinlichkeit ist 0, weil reelle Zahlen eben unendlich lang sind und damit dann tatsächlich eine natürliche Zahl rauskommt, müsste er immer 0,0000000 produzieren. Und diese Wahrscheinlichkeit geht im Grenzwert gegen 0. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für eine natürliche Zahl ist 0, aber es gibt trotzdem natürliche Zahlen. Das steckt so ein bisschen da dahinter. Das ist ein, ja, genau. So, das ist, okay. Soweit verstanden, oder? Gut. Das heißt, Shannon sagt, wenn ich eine Quelle habe, die optimal verteilt ist, also Gleichverteilung der Symbole hat, dann brauche ich, dann ist ja die Entropie Logarithmus von Anzahl der Symbole. So, und jetzt frage ich mich, wie viele Codewörter ich brauche. Und dann kommt raus, dass ich genauso viele Codewörter brauche, wie es Symbole gibt. Ich kann nichts tun. Es wird nicht besser. Weil es heißt, es ist sowohl notwendig als auch hinreichend. Und vor allem das Notwendige ist an dieser Stelle wichtig. Wenn ich jetzt aber eine Quelle habe, die irgendwie verschoben ist, die irgendwie das eine Ereignis mit 60%, das andere nur mit 40% eintritt, dann kann ich was rausholen. Und wie man das tut, hat er nicht verraten. Das ist nur ein Existenzbeweis, kein konstruktiver Beweis. Aber wir werden nachher Möglichkeiten sehen, das zu tun, was ich da rausholen kann. Ein kleiner Tipp, das kennt eigentlich jeder, ich tue die häufig vorkommen, irgendwie kurz kodieren. Und die oft vorkommen, tue ich ein bisschen länger kodieren. Der alte Trick, seit Morse bekannt quasi. Okay, Konsequenzen. Was folgt aus diesem Quellkodiertheorem? Aus diesem Quellkodiertheorem folgt erstens, Quellkodierung ist die Entfernung von Redundanz. Intuitiv auch eigentlich klar. Darum geht es ja. Dann, Mehrfachkomprimierung bringt nichts. Weiß jeder, der mal mit ZIP rumgespielt hat. Es wird eher größer, blöderweise. Und, interessant, gleichverteilten Zufall kann man schlecht komprimieren. Klar jetzt, weil die Entropie von dieser Quelle, die eben gleichverteilten Zufall produziert, maximal ist. Und da kann ich nichts mehr rausholen. Es gibt keine Redundanz. Und es ist ein ganz billiger Test, ob eine Zufallsquelle gut ist, indem man einfach mal BZIP drüber laufen lässt. Ganz billig. Okay. Hier ein Beispiel. Ignoriert das mal, das sind für mich bloß Hilfsmittel, falls ich die Zahlen vergesse. Ein kleines Beispiel, dass es mal ein bisschen anschaulich wird, was da abgeht. Und zwar werde ich für dieses Beispiel die sogenannten, wie hießen die jetzt? Verdammt, habe ich vergessen. Hilf mir mal, wie heißen die? Was? Nicht Hemming, wie heißt der? Die Codierung, die ich verwende? Hoffman. Huffman, danke. Verdammt, ich sagte doch meinen Stichwortzettel. Also, ich verwende eine Huffman-Kodierung. Das hier mache ich mal weg. So. Okay, also was habe ich? Ich habe eine Quelle. Und diese Quelle, hier, ist noch auf der Kamera, ist das okay? Diese Quelle produziert eine Zufallsvariable. Und diese Zufallsvariable kann drei Werte annehmen. Und zwar entweder A, B oder C. Und die Wahrscheinlichkeiten dazu stehen hier oben. Die Wahrscheinlichkeit für A ist ein Halb, die Wahrscheinlichkeit für B sei ein Viertel, die Wahrscheinlichkeit für C sei auch ein Viertel. So. Dann berechne ich mal die Entropie dieser Quelle und ich bekomme raus, dass diese Quelle, ah, da habe ich sie Q genannt, machen wir auch ein Q, dass diese Quelle die Entropie von 1,5 hat. Wie berechnen wir das? An die Formel erinnern, es ist minus ein Halb mal Logarithmus von ein Halb. Plus oder minus ein Viertel mal Logarithmus von ein Viertel. Minus ein Viertel mal Logarithmus von ein Viertel, kommt lustig ein Halb raus. So. Die maximal mögliche Entropie allerdings wäre 1,58. Und zwar eben Logarithmus von 3. Ihr erinnert euch, die Entropie läuft zwischen 0 und log L. Und L ist in dem Fall 3, weil es gibt drei Quellsymbole. Also ist die maximal mögliche Entropie 1,58. Und ich habe damit eine Redundanz von 5,3%. So, jetzt tun wir lustig kodieren. Ich mache einen Huffman-Code. Huffman-Codes, ich zeige auch gleich, wie man die konstruiert, weil die sind total billig. Ich gehe her und schaue mir meine drei Symbole an, die es gibt. Mein Symbol A, mein Symbol B, mein Symbol C. Und schaue mir jetzt die Wahrscheinlichkeiten dafür an. Die Wahrscheinlichkeit für A, wie gesagt, war ein Halb, für B war ein Viertel, für C war auch ein Viertel. Und dieser Huffman-Code macht nichts anderes, was ich vorher schon gesagt habe. Wahrscheinlichen Ereignissen gebe ich, oder wahrscheinlichen Symbolen gebe ich kurze Codes. Das heißt, den unwahrscheinlichen gebe ich lange. Das heißt, das Erste, was ich jetzt tue, ich gehe her und sage, okay, die beiden, das sind die zwei unwahrscheinlichsten, die hänge ich jetzt an die Blätter von einem Baum. Und ich sage, okay, nach oben ist zum Beispiel die 0 und nach unten ist die 1. So. Und dieser Knoten bekommt dann die Summe der Wahrscheinlichkeiten verpasst. Das wäre in dem Fall hier ein Halb. So. Und jetzt mache ich so weiter. Jetzt tue ich wieder die zwei unwahrscheinlichsten Ereignisse raussuchen. Wobei eben dieses Ereignis jetzt diese zwei nicht mehr gibt, sondern es gibt nur noch dieses Verbundereignis mit der, Summe der Wahrscheinlichkeiten. Okay, dieses Beispiel ist ziemlich kurz. Es bleiben nur noch die zwei übrig. Das heißt, ich habe als nächsten Schritt das hier. Wieder hier die 0 und die 1. Habe ich es eigentlich richtig gemacht? Ja, es scheint zu stimmen. B, nee. Na, wurscht. Nein, für das B passt. Doch, das passt. Aha, okay. Und habe jetzt hier Wahrscheinlichkeit 1 und bin fertig. Und jetzt sage ich, wenn ich ein A kodieren will, gehe ich von hierher und gehe durch den Baum, bis ich an dem Blatt vor A angelangt bin. Und in dem Fall wäre das einfach die 0. Das heißt, das A wird mit einer 0 abgebildet. Und wenn ich jetzt zum B will, dann muss ich erst hier nach links und dann nach rechts, also runter und hoch. Das wäre 1, 0. Das heißt, das B bilde ich mit 1, 0 ab. Und das C bilde ich mit 1, 1 ab. Okay? Und so kann man beliebig für beliebig viele Symbole das treiben, bis der Baum fertig ist. Und das Tolle an diesem Huffman-Code, man kann sagen, dass dieser Code optimal ist. Das heißt, die mittlere Codewortlänge, das ist das, was nachher interessiert, was so ein Quellcodierer auszeichnet. Die mittlere Codewortlänge ist optimal, was auch immer das heißt. Sie ist auf jeden Fall in der Nähe der Entropie. So, aber den Beweis dazu oder mehr dazu mache ich nicht, das ist zu viel. Gut, jetzt schaue ich mir an, was geht jetzt hier ab. Ich habe jetzt hier quasi meinen Codierer dahinter geklemmt. Hoppla. Hier meinen lustigen Codierer dahinter geklemmt. Und wenn ich jetzt den von hier betrachte, als Blackbox, dann kommen ja hier nur Nullen und Einsen raus. So. Und ich habe keine Ahnung, dass dahinter hier irgendwie sowas Komisches da steckt. Das interessiert mich auch alles gar nicht. Ich sehe nur, es kommen Nullen und Einsen raus. Ich weiß nicht, dass die zwei Einsen, das habe ich nirgends hingeschrieben, 0, 1, 0, 1, 1, dass die zwei Einsen zusammengehören oder sowas. Das weiß der da draußen alles nicht. Jetzt guckt er von außen drauf und guckt, 0 und 1 kommen da raus. Mit welcher Wahrscheinlichkeit kommen die da raus? Und es zeigt sich, dass 0 und 1 mit der Wahrscheinlichkeit ein Halb jeweils rauskommen. Wenn wir das hier durchrechnet. Da muss man diesen Markov-Prozess machen und bitte? Nein, so einfach ist es nicht. Es ist ja so, dass diese Quelle, die jetzt hier drin so existiert, dass die nicht gedächtnislos ist. Sie weiß, die Quelle selber weiß ja, wenn sie diese 1 produziert hat, dass am nächsten eine 1 kommen muss. Es ist nicht so einfach. Man muss dazu, um diese Wahrscheinlichkeiten auszurechnen, den Markov-Prozess dahin malen und dann die Wahrscheinlichkeiten für die Zustände berechnen und dann die Wahrscheinlichkeiten für die Ausgänge berechnen, indem ich immer die Wahrscheinlichkeit für den Zustand mal die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Kante nehme. Zu komplex, auf jeden Fall, es zeigt sich, es kommt ein halb raus, das heißt 0 kommt mit Wahrscheinlichkeit ein halb raus und 1 kommt mit Wahrscheinlichkeit ein halb raus. Und weil es ja jetzt eine binäre Quelle ist, ist erstens die Entropie 1 und zweitens die maximale Entropie ist auch 1, das bedeutet, die Redundanz ist 0. Wie schon erwähnt, es ist optimal. Optimal bedeutet nicht immer, dass ich auf Redundanz 0 runterkomme, aber in diesem schönen Beispiel ist es so. Verstanden soweit? Okay. Gut. Ja, und HQ, wie gesagt, ist diese Ersatzquelle jetzt, die zwei Quellen hintereinander hat. Okay. Das genügt zur Quellcodierung. So ganz grob jetzt drüber. Und ja, wenn man in der Quellcodierung jetzt eben forscht, gibt es zum Beispiel Folgendes. Dieser Huffman-Code hat den Nachteil, dass er über die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Symbole Bescheid wissen muss. Sonst kann ich diesen Baum nicht bauen. Wenn ich nicht weiß, wie die hier verteilt sind, kann ich diesen lustigen Baum ja gar nicht machen. Und es gibt Algorithmen, die eben immer komprimieren können, egal wie die Statistik der Quelle aussieht. Und ein so ein Algorithmus wäre zum Beispiel der altbekannte ZIP-Algorithmus von Lamble, ZIF und nochmal so einem. Bitte? Welch. Ja, Welch, danke. Und der kann mit beliebigen Quellen umgehen. Ja, so nur so angerissen, wo man da jetzt hinforschen kann noch, was da noch alles gibt. Okay, gehen wir zur, klick, klick, der will nicht, der mag mich nicht, jetzt mag er mich. Gehen wir zur Kanalkodierung. Okay, jetzt habe ich das hinter mir, ich habe jetzt die Redundanz rausgezogen. Und jetzt tue ich in einem zweiten Schritt wieder Redundanz reinpacken. So, warum mache ich das überhaupt? Erstens, was wichtig ist, Shannon hat gezeigt, dass dieses lustige Bild vom Anfang, ihr erinnert euch vielleicht, das sah so aus. Oh Mann, diese Tafeln, das ist überhaupt nicht intuitiv. Ihr erinnert euch vielleicht, das sah ja so aus, das war hier die Quelle. Und dann kam ja hier dieses magische Teil, was er Encoder genannt hat oder irgendwie sowas, oder Transmitter, oder ich weiß nicht mehr, wie es genannt hat. Und dann kam ja hier schon der Kanal. So. Und Shannon hat gezeigt, die Entropie, die eigentliche Entropie der Quelle bleibt erhalten. Satz der Datenverarbeitung. Das heißt, ich kann im ersten Schritt nur meine Quellcodierung machen und kann jetzt in einem zweiten Schritt meine Kanalkodierung machen. Und das Ganze ohne Verluste hinnehmen zu müssen. Das war lange nicht klar. Und genau das machen wir jetzt. Jetzt haben wir das abgehandelt, jetzt geht es hier rund. Und jetzt kommt hier der Kanal, auf dem es lustig rumrauscht. Und ich frage mich jetzt, kann man fehlerfrei übertragen? Geht es? Wenn der Kanal Rauschen hat, kann ich dann überhaupt ohne Fehler übertragen? Ich frage mich, wie schnell kann ich übertragen? Und wie die Störung, was für einen Einfluss die Störung einfach auf die Übertragung haben? Und dann frage ich mich natürlich auch nach Algorithmen, aber das übernimmt dann die Steffi. So, klick, klick, irgendwie mag der mich nicht immer ganz gleich. Okay, das ist das Bild, dieser Ausschnitt von hier jetzt. Ich habe jetzt hier links irgendwas, was mir eben irgendeine Quelle halt. Und die produziert mir jetzt Symbole. So. Zur Veranschaulichung gehen wir jetzt davon aus, es sei alles binär. Dann habe ich jetzt hier, der Codierer, dieser Kanalkodierer, geht jetzt her und nimmt K Bits vom Eingang auf einmal rein. Zack. Und dann wurschtelt er drauf rum und dann erzeugt er N Bits Ausgabe. Und N ist größer K, weil sonst könnt ihr ja die Information nicht halten. Es kann ja nicht sein, dass der auf einmal mit weniger Bit das gleiche ausdrücken kann, wie der andere vorher mit mehr Bit. Er soll ja auch keine Redundanz rausziehen, er soll ja Redundanz reinpacken. Warum, das sehen wir gleich. Genau, und dann kommt der Kanal, der macht irgendwas, dann kommen wieder diese N-Tuppel raus und der Dekodierer macht daraus wieder K-Tuppel Und schön wäre es halt, wenn die K-Tuppel vorne und hinten die gleichen sind. Weil dann habe ich fehlerfrei übertragen. Okay. Die Rate definiere ich jetzt genau als K durch N. Also die Rate von meinem Kanalkodierer ist eben der Quotient aus den Blocklängen, die er da verarbeitet. Und interessant ist, dass für den Kanal der Kodierer aussieht wie eine Quelle mit Entropie R. Ja, das müsst ihr gerade einfach so schlucken. Ich wollte nicht so mathematisch werden. So, das ist interessant. Hier ist ein Beispiel für einen Kanal. So, der Kanal hat eine Zufallsvariable am Eingang und eine am Ausgang. Und das ist jetzt hier so eine die Übergangswahrscheinlichkeiten, eben jetzt hier als so ein Zustandsdings da aufgemalt. Die Fehlerwahrscheinlichkeit heißt hier P, das heißt, es ist ein binärer, symmetrischer Kanal, der muss nicht immer symmetrisch sein, es kann hier beliebig aussehen, beliebig wild. Es können auch rechts mehr Punkte sein wie links und so weiter. Aber für diese Anschauung jetzt mal dieses einfache Beispiel, P ist die Fehlerwahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass aus einer 0 eine 1 wird und dass aus einer 1 eine 0 wird. Und da steckt jetzt alles mögliche dahinter, je nachdem, wie jetzt, was jetzt physikalisch abgeht. Zum Beispiel, ich habe 0 und 5 Volt, die ich da hinschicke, und dann rauscht es halt lustig rum und hat Spitzen bis zu 2 Volt oder sowas oder mehr. Und dann kann das halt irgendwann mal kippen. Ich schicke halt nicht wirklich eine 0, sondern ich schicke halt 0,7 Volt oder sowas. Dann kommen die 2 drauf, dann habe ich 2,7, das ist mehr wie die Hälfte. Dann macht es klack, sagt man, das Bit kippt. Und dann meint der andere, das war jetzt eine 1. So Geschichten. Weil physikalisch ist eigentlich gar nichts diskret. Das ist ziemliche Sauerei quasi. Ja, das ist jetzt hier einfach abstrakt gezeichnet und das Wichtige an der Informationstheorie ist, dass dieses ganze physikalische Geraffel einfach nicht interessiert. Dieses ganze physikalische Geraffel äußert sich in Wahrscheinlichkeiten. Fertig. So, und mehr interessiert mich eigentlich gar nicht. Und das ist auch eins der wichtigen Dinge, die Shannon erkannt hat oder gemacht hat, weil dieses Thema, mit diesem Thema haben sich halt traditionsgemäß die Ingenieure beschäftigt. Weil die halt mal so Kabel hatten und was übertragen wollten. Und die Ingenieure haben halt ihr Tabellenbuch, aber sonst auf Mathe irgendwie keinen Bock. Und so sah es halt auch aus, als sie dann versucht haben, diesem Problem auf die Schliche zu kommen. Und Shannon war halt ein Mathematiker und hat halt da mal ein bisschen aufgeräumt. So, das war jetzt ein bisschen Ingenieure gebasht. So. Genau, also auch heute noch ist dieses Thema in der Elektrotechnik untergebracht und nicht in der theoretischen Informatik, obwohl die das sehr zusammenarbeiten. Gut, dieses lustige Bildchen hier, zu dem kann man jetzt ziemlich viel sagen. Also was geht da ab? Ich habe hier die Entropie von X. Und ihr erinnert euch, Entropie ist Unsicherheit. Aber die Unsicherheit kann zur Information werden. Und zwar, wenn das Ereignis dann passiert ist. So, das heißt, ich habe hier die Entropie von X, der Variablen am Eingang, und hier habe ich die Entropie von Y, der Variablen am Ausgang. Und am liebsten wäre es mir doch, wenn ich hier die volle Information über X erhalten habe. Das bedeutet, wenn die Transinformation hier maximal ist, am besten gleich die Entropie von X. So, das ist ja aber im Allgemeinen nicht, sondern, ihr erinnert euch, die Entropie, also diese Transinformation ist die Entropie minus die Äquivokation. Und jetzt kann man hier bildlich so darstellen, ich versuche das X da reinzustopfen, das geht aber nicht ganz rein, weil hier zu dünn ist und der Rest fliegt halt da oben raus. Stattdessen bekommt der Empfänger hier Irrelevanz verpasst. Rauschen. Bringt nichts. Keine Information. Hat nichts. Das Ding hier hat nichts mit dem zu tun. Was hier reinrauscht, das hat nichts mit dem zu tun, was ich sende. Das rauscht halt vor sich hin. Das sind Informationen, aber die interessieren einfach nicht. Irrelevanz. Okay. Und man sieht jetzt hier, wie gesagt, diese Transinformation ist eben dieses H von X minus die Äquivokation. Und was kann ich jetzt tun, um diese Transinformation groß zu bekommen? Ich kann zum einen versuchen, die Äquivokation klein zu bekommen. Was bedeutet diese Äquivokation? Die Äquivokation ist einfach die Unsicherheit über X, wenn Y passiert ist. Das ist genau diese Schweinereien auf dem Kanal, wenn es zu Bitkippern kommt. Wenn es keine Bitkipper geben würde, dann hätte ich, wenn Y passiert ist, keine Unsicherheit mehr über X. Wenn aber auf dem Kanal lustige Dinge passieren, dann bin ich mir nicht so sicher, was X betrifft, wenn ich Y gesehen habe. Und dieses nicht so sicher drückt sich aus in der Äquivokation. Je schlechter der Kanal, je wilder der ist, desto größer wird die Äquivokation. So. Und das Erste, was die Kanalkodierung tut, ist eben, diese Äquivokation klein zu machen. Und zwar für den Betrachter von außen. Derjenige, der von außen auf den Kodierer drauf guckt, da kommt der Kanal, da kommt der Dekodierer, für den verhält sich das Ding dazwischen wie ein etwas netterer Kanal, der weniger Äquivokation hat. Das ist das, was die Kanalkodierung leistet, zum einen. Zum Zweiten tut sie noch was anderes. Ich habe ja hier die Entropie, von der überhaupt erstmal abgezogen wird. Vielleicht kann ich ja auch die Entropie erhöhen. Und das bedeutet, die Entropie, dahinter steckt ja die Wahrscheinlichkeitsverteilung der einzelnen Ereignisse, die passieren können. Und vielleicht kann ich an den Wahrscheinlichkeitsverteilungen so drehen, dass die Entropie groß wird. So. Soviel zu dem lustigen Bild hier. Jetzt definiert Shannon die Kapazität eines Kanales. Er beschreibt also genauso, wie er eine Quelle nur über die Entropie der Quelle beschrieben hat, beschreibt er jetzt den Kanal einzig und allein über eine Zahl, und zwar die Kapazität. Und die Kapazität ist die maximale Transinformation, wobei ich über alle möglichen Wahrscheinlichkeitsverteilungen drüber gehe, die möglich sind für das X. Es ist nicht gesagt, dass wenn hier Gleichverteilung ist, dass dann das Ding hier maximal wird. Weil wenn nämlich der Kanal nicht symmetrisch ist, wenn zum Beispiel es wahrscheinlicher ist, dass aus einer 1 eine 0 wird, wie dass aus einer 0 eine 1 wird, ist es besser, ich verwende mehr Nullen wie Einsen. Klar, oder? So, deswegen ist es hier nicht einfach die Gleichverteilung. Und ich muss jetzt als Kanalkodierung da so rumdrehen, dass es ordentlich passt. So, zur Erinnerung, hier ist diese Formel, die hätte ich vorher gebraucht. Okay, das ist die Kapazität. Und jetzt kommt Kanalkodiertheorem Teil 1. Also, Shannon hat gezeigt, ich habe einen Kanal mit Kapazität C und habe eine Quelle mit Entropie H. Ihr erinnert euch, dass der Kanalkodierer für den Kanal aussieht wie eine Quelle mit Entropie R, wobei R eben diese Rate war. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Quelle C und mein Kanal mit Kapazität C und meine Quelle mit Entropie H. Und wenn jetzt die Entropie, die ich übertragen möchte, kleiner ist wie die Kanalkapazität, so existiert ein Code mit beliebig kleiner Fehlerwahrscheinlichkeit. Es ist wieder nur ein Existenzbeweis, kein konstruktiver Beweis. Genau. Das heißt, wenn jetzt meine Entropie, die ich übertragen möchte, also die Entropie für diese Ersatzquelle, wenn diese Entropie klein genug ist, kleiner als die Kapazität, dann gibt es Codes, die es schaffen, beliebig gut, mit beliebig wenig Fehlern zu übertragen. Das heißt, früher dachte man, Rauschen, wenn man Rauschen hat, muss man mit Signalleistung oder mit Bandbreite oder sowas reagieren. Heute weiß man, man kann auch mit Komplexität reagieren. Man kann komplexere Codes machen. Dahinter steckt wieder dieses Gesetz der großen Zahlen. Er hat einen Codierer, der eben unendlich lang sammelt und so und dann einmal abbildet. Das geht natürlich nicht, aber er zeigt eben, dass so ein Code existiert. Okay, also was mache ich jetzt, wenn ich... Das ist das Erste. Der zweite Teil ist noch nicht ganz vollständig. Ich habe wieder den Kanal mit der Kapazität C und habe die Quelle mit Entropie H. Und jetzt hat er gezeigt, wenn H größer C ist, das heißt, wenn die Entropie zu groß ist für den Kanal, größer als die Kanalkapazität, dann gibt es keinen Code, der eine bessere Äquivokation wie H-C hat. Das bedeutet, wenn ich mal, kann man zurückgehen. Wir gehen jetzt zurück. Fupp, nochmal, fupp, fupp. Hier, an diesem lustigen Bildchen. Im einen Fall, wenn die Entropie, die ich übertragen will, kleiner ist wie die Kapazität, dann gibt es Codes, die beliebig kleine Äquivokation haben. So. Wenn aber diese Entropie zu groß ist und da nicht reinpasst, dann geht's nicht. Dann muss Information verloren gehen. Das ist das Kanalkodiertheorem. So, was macht jetzt also der Kanalcode? Ich habe jetzt eine Quelle. So, jetzt lasse ich erstmal die Quellcode drüber, damit ich mir Mengen spare, die ich übertragen muss. Und jetzt habe ich aber eine Entropie, die zu hoch ist für die Kapazität des Kanals. Das geht da einfach nicht drüber, so schnell. Und anstatt, dass ich jetzt gar nicht sprechen kann, hat Shannon gezeigt, man kann sprechen, aber langsamer. Dann geht's. Der Kanalcode geht jetzt her und packt Redundanz rein. Dadurch geht die Entropie runter von dieser Ersatzquelle. Und wenn er sie so weit runterzieht, dass er kleiner die Kanalkapazität ist, dann kriegt er es durch. Dann hat er die Chance, dass er es fehlerfrei durchkriegt, wenn er gut ist. Und dieses, wenn er gut ist, ist einfach die Frage, die Redundanz, die er da reinpackt, wie intelligent macht er das? Wenn er einfach einen Sack voll Nullen reinschreibt, das geht zwar auch, aber das bringt ihm vielleicht beim Dekodieren nichts. Er braucht vielleicht die Bits, die er da hinten ranschreibt noch zusätzlich, die müssen irgendwie mathematisch von den vorherigen abhängen. Ihr seht nachher bei ihr in ihrem Beispiel für die Reed-Solomon-Codes, wie das da funktioniert. Das heißt, der Quellcodierer entfernt die lästige Redundanz, die keine Sau braucht, und der Kanalcodierer fügt gezielt Redundanz hinzu, und zwar genau diese, die er braucht, um den Kanal zu überwinden. Ein Beispiel für eine Kanalkapazität: der additive, weiß rauschende Gauss-Kanal, also ich habe ein gaussches Rauschen, so dieses Glockenteil, und der ist weiß, das heißt alle Frequenzen gleich berauscht. Das ist warme Rauschen, verhält sich so, oder Jürgen? Du bist doch Physiker. Ja. Jetzt habe ich ihn blamiert. Ja, ziemlich viele Kanäle verhalten sich mal in erster Näherung einfach so, so gleich verteilte Störung. Entschuldigung. Ach so. Nun gut. Und er hat gezeigt, wie ist die Bandbreite. Bandbreite ist nicht das, was die Informatiker unter Bandbreite verstehen, sondern Bandbreite ist der Ausschnitt auf meinem Frequenzband, den ich benutzen kann. Das heißt, vielleicht habe ich 10 kHz zur Verfügung oder ein bisschen viel oder nur ein bisschen weniger, nur 10 Hertz, ein bisschen wenig. Und wenn ich mehr habe, wenn ich mehr Bandbreite habe, kann ich mehr Informationen drüber lassen. Das muss soweit genügen, sonst muss ich noch das Abtasttheorem hier herleiten. Das ist die Bandbreite. Das heißt, ich kann die Kapazität von diesem verrauschten Kanal hochkriegen, indem ich mehr Bandbreite spendiere. So, und um Bandbreite kloppen sich ja alle. Die kann man immer teuer kaufen, wenn man UMTS macht zum Beispiel. So, und wenn ich mehr Bandbreite habe, dann kann ich die Kapazität hochkriegen und kann dann pro Kanalbenutzung mehr übertragen. Meine Rate kann höher sein. Und damit tue ich ja effektiv schneller übertragen. Wenn ich im einen Fall pro Kanalbenutzung nur ein halbes Bit drüber kriege, weil die Rate eben ein halb ist, dann übertrage ich ja langsamer, wie wenn ich pro Kanalbenutzung, sagen wir mal, 3/4 Bit drüber kriege. Wenn die Rate 3/4 ist, ist eine bessere Rate. Und dieses, wie schnell der Takt ist, das ist wieder durch die Physik irgendwie bestimmt. Das interessiert mich jetzt wiederum nicht als Informationstheoretiker. Das heißt, ich kriege auch die Übertragungsgeschwindigkeit hoch, wenn ich die Kapazität des Kanals hochkriege. Dann habe ich hier, P ist meine Sendeleistung, also die Watt, mit denen ich rausblase. Und N ist eben die Rauschleistung, das heißt, wie verrauscht der Kanal jetzt ist. Und dieser lustige Quotient, Logarithmus von 2, das kann man alles lustig herleiten, ist schon mal egal. Ich wollte nur zeigen, ein Beispiel, dass man von gegebenen Kanälen die Kapazität errechnen kann. Man kann auch für diesen binären symmetrischen Kanal da eine Kapazität berechnen. Das geht für viele Kanäle. Und dann weiß man, was man zu tun hat. Und dann weiß man, welche Rate man als Kanalkodierer erreichen muss, damit man hier überhaupt die Chance hat, fehlerfrei zu übertragen. Wenn meine Rate zu groß ist, zeigt ja das Kanalkodiertheorem, der zweite Teil davon, dass ich überhaupt gar keine Chance habe. Es gibt keinen Code, der das kann. Ich muss dann federn lassen. Okay, ich bin durch. So, jetzt machen wir kurz, eine Pause. 2 Minuten Pause. Wir müssen uns umkabeln und dann kommt die Steffi dran mit einem konkreten Beispiel, die Reed-Solomon-Codes.
Ja, und noch ein bisschen praktischere Ausführungen zur Kanalkodierung allgemein.
So, Stöpsel.
Ich dachte.
Ich muss ganz kurz unterbrechen, warum wir überhaupt hier Mikrofone rumwechseln müssen. Wir machen hier richtig fettes Equipment hier aufgefahren. unsere Kameraleute hier, ein dickes Lob übrigens, die haben den ganzen Tag die Hacken abgerannt, dass sie es zum Laufen kriegen. Extra Mikrofon für die Aufzeichnung. Applaus bitte.
Ich glaube, das wird genug.
Okay.
Okay. Als ich mich mit Kanalkodierung beschäftigt habe, war meine Frage die erste, warum gibt es so viele verschiedene Codes? Kann man nicht irgendeinen finden, der halt ideal ist quasi? Und damit wollte ich hier einfach gleich anfangen. Ich habe jetzt verschiedene Fehlerraten rausgesucht. Zum Beispiel bei Ethernet. Da beträgt laut dem Standard die maximale Fehlerrate auf dem Kanal 10 hoch minus 8. Das heißt, ein Bit pro 10 hoch 8 Bits sind verfälscht, also das ist gekippt. Das Ganze jetzt mal auf Bit-Ebene umgerechnet, das heißt, wenn ich jetzt lustig Daten übertrage, dann kippt bei einem Megabyte Daten, die ich übertrage auf dem Kanal, ein Bit. Ein Bit auf ein Megabyte ist nicht so viel. Das heißt, hier würde es sich schon reichen, wenn ich nur erkenne, aha, das Bit ist kippt, dann schicke ich die Daten eben nochmal. Oder dieses eine Paket, in dem das Bit gekippt ist. Im Mobilfunk wie GPRS, UMTS und so, auch WLAN, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Über die Luft, die ist sehr störanfällig, der Kanal. Da kippt ein Bit pro 1 Kilobyte ungefähr. Und wenn man sich dann anschaut, wie groß dann diese Pakete sind, die dort übertragen waren, die sind zwar kleiner wie über Ethernet, aber ich denke, dass im Mittel dann trotzdem jedes zweite Paket fehlerhaft wäre. Und dort lohnt sich dann eben schon dieser Aufwand, mehr Redundanz reinzustecken, damit man dieses Bit oder dieses Paket eben rekonstruieren kann, anstatt dass man dann wieder Paket fehlerhaft neu anfordern und es dauert ja. Die Luftschnittstelle ist nicht die schnellste. Und deshalb unterschiedliche Codes für unterschiedliche Einsatzzwecke. Einfach nur so kurz als praktische Überleitung. So. Ich möchte mich jetzt im Folgenden mit Kanalcodes beschäftigen und jetzt eine Möglichkeit, verschiedene Kanalcodes miteinander zu vergleichen, besteht hier über diese Beschreibung. Ein Code C, der wird beschrieben durch dieses Tupel N, K und D. Wobei N die Codewortlänge ist, K die Anzahl der kodierten Bits und D der Hamming-Abstand der Codewörter. Also wer Hamming-Abstand, wem Hamming-Abstand nichts sagt, das erkläre ich gleich. Aber N und K hat Alex vorher ja schon beschrieben. K sind die Bits, die Anzahl der Bits, die reinkommen. N sind die Anzahl der Bits, die dann rauskommen für diese K-Bits.
Das kann sich aber doch je nach Symbol unterscheiden, oder?
Ja, ich habe jetzt hier salopp von Bits gesprochen. Es gilt allgemein für Symbole. Also N, Anzahl der Symbole pro Block in Blockcode und K, die Anzahl der Symbole, die in so einen Block kodiert waren. Okay, kurz zum Hamming-Abstand, weil den brauchen wir. Hier schematisch dargestellt, das soll jetzt unser Codewortraum sein. Die blauen Punkte hier sind die Codewörter. Wobei dieses hier in der Mitte von dem Kringel, das soll also ein gültiges Codewort sein, ein gültiges Codesymbol. Und die hier sind jetzt die daneben. Also warum soll es dir nur so gehen? Bloß kurz anschaulich, damit klar ist, was ich meine. Das Blaue in dem Kringel wäre jetzt zum Beispiel das Codewort 111 und die daneben zum Beispiel 110 und 101. Die hier unterscheiden sich genau hier um eine Stelle. Und diese Hamming-Distanz ist auch so definiert, das ist die Anzahl, die minimale Abstand, die minimale Distanz zweier Codewörter innerhalb von meinem Code. Zum Beispiel der Abstand dieser zwei Codewörter wäre 3. Transferleistung. Oben 3, unten 3. so. Also das Innen muss konstant bleiben. Jetzt ist es so, mit Hilfe von dieser Hamming-Distanz, wenn man weiß, wie weit sich die gültigen Codewörter unterscheiden, kann man dann anfangen, Fehlererkennung und Fehlerbehebung zu machen, zu implementieren. Das heißt, ich erkenne, dass ein Fehler auftreten ist, wenn sich die Symbole um zumindest zwei Symbole um zwei Bits oder Zeichen unterscheiden. Das heißt, D ist mein Abstand und D-1 Fehler kann ich erkennen, weil wenn D-Fehler auftreten wären, dann hätte ich ja schon mein neues Codewort. Und D-1 halbe Fehler kann ich beheben. Das ist nämlich genau dieser Fall hier. Dieses Codewort liegt näher an diesem Codewort dran, an diesem gültigen Codewort. Also kann ich sagen, okay, mit recht hoher Wahrscheinlichkeit, dieses Codewort wurde zwar empfangen, aber vermutlich ist dieses gemeint. Also darauf beruht sich dann auch mein restlicher Vortrag. Die Kanalcodes versuchen so zu dekodieren, also nach diesem Most-Likelihood-Schema. Es ist wahrscheinlicher, dass nur eine Fehler auftreten ist oder wenige, als dass viele auftreten sind. Hier diese Hamming-Distanz 3 ist schon recht ideal. Es kann auch passieren, dass D gleich 4 ist. Dann sieht man, dann hat man hier zum Beispiel ein Codewort. Das kann man kein zuordnen, weil es ist von beiden gültigen Codesymbolen gleich weit entfernt. Deshalb hier auch muss das hier abgerundet werden, also D-1 halbe, wenn D gerade ist, wird es eben abgerundet. Okay. Jetzt gleich einen ersten Code, um das alles mal klar zu machen. Ein recht einfacher Code, der nennt sich Parity Check Code. Der hat die Länge n gleich 3, das heißt 3 Symbole kommen raus, 2 kommen rein, k gleich 2 und die Distanz ist auch 2. Jetzt habe ich hier die Codewörter zu dem Code dazu geschrieben. Der Parity Check Code, den ich hier konstruiert habe, funktioniert sehr einfach. Die ersten 2 Bit sind bei mir Information und das dritte ist ein Parity-Bit. Das ist einfach ein XOR über die beiden ersten. Das heißt, gültige Codewörter sind 000, 011, 101, 110. Die Rate, mit der ich hier übertragen kann, ist, wie Alex gesagt hat, K durch N gleich 2 Drittel in unserem Fall. Der Hamming-Abstand ist D gleich 2. Das heißt, es müssen jedes Codewort unterscheidet sich in mindestens 2 Stellen von allen anderen. Das heißt, ein Fehler kann erkannt werden und 0 Fehler können behoben werden. Weil wenn hier ein Bit kippen würde, zum Beispiel hier diese 1 zu einer 0, weiß ich nicht, ist 011 oder 000, aber ich kann sagen, es stimmt nicht. Hier auch mit diesem 111 als Beispiel. Da weiß ich einfach nicht, welche Stelle gekippt war. So, ein anderer einfacher Code, bei dem man das dann erkennen kann, ist der Wiederholungscode oder ein Wiederholungscode. Der hat jetzt 5 Ausgabebits, ein Eingabebit und die Distanz ist 5, die Codewörter 00000, 11111. Die Rate ist natürlich saumäßig schlecht im Vergleich zum anderen, ein Fünftel bloß. Hamming-Abstand D gleich 5, einfach. 4 Fehler können erkannt werden. 2 Fehler können behoben werden. Das empfangene Codewort hier als Beispiel 00101 wird vermutlich oder höchstwahrscheinlich aus lauter Nullen bestanden haben. Kann man also korrigieren. So. Und jetzt zu einem interessanteren Code. Da habe ich jetzt auch gleich noch eine kleine Motivation dazu mitgebracht. Und zwar, als wir neulich durch die Stadt liefen, hat Markus eine CD im Straßengraben gefunden. Also ich werde jetzt mal rumgräben. Da sind sicher schon etliche Laster drüber gefahren. Aber sie funktioniert zum größten Teil noch. Und das trotz Kratzer und Macken und allem möglichen. Riesen Dreckschicht. Ja. Also wen es interessiert, wir können die auch gerne nach dem Vortrag nochmal schnell anschauen und reinlegen. Aber mein Geschmack war es ehrlich gesagt nicht. Der Trick bei dieser CD ist eben, dass die Daten hier mit einem Reed-Solomon-Code kodiert sind und dass es deshalb möglich ist, trotz dieser Kratzer die Information wieder zu restaurieren. Reed-Solomon-Codes gibt es jetzt schon eine ganze Weile, nämlich 1960 wurden sie von Irving S. Reed und Gustav Solomon erfunden. Und weil wir jetzt vorher diese Codes immer so in einem Dreiertuppel klassifiziert haben, hier auch noch schnell. Und zwar, dieses N und dieses K ist beliebig. Was interessant ist, ist, dass dieses D sich aus diesem N und dem K berechnen lässt. Das heißt, bei den meisten Codes muss man erst umständlich herausfinden, wie groß ist meine Hamming-Distanz oder die Codes entsprechend konstruieren und hier kann man es berechnen. Das liegt daran, dass dieser Reed-Solomon-Code ein MDS-Code ist, aber darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen, einfach ja, um das schön einfach zu halten. Aber dass dieser Reed-Solomon-Code ein MDS-Code ist, hat eine ganz tolle Eigenschaft, nämlich ich kann mir beliebige K-Stellen in meinem empfangenen Codewort nehmen und wenn die K-Stellen korrekt waren, dann kann ich daraus auch das korrekte Codewort wieder generieren. Das geht zum Beispiel mit diesem Beispiel, das Alex vorher gebracht hat, nicht. Wenn ich irgendwo Daten habe und hinten dann, also irgendwo einen Code habe und hinten dann das Codewort lauter Nullen anhänge, dann bringen mir die Nullen hinten nichts. Und hier kann ich aus der minimalen Anzahl von Stellen tatsächlich mein Codewort wieder generieren. Noch kurz was zu der Anwendung, die ich da bei Wikipedia schnell abgeschaut habe. Fehlerkorrektur von Audio-CDs, ja, geht gerade rum. Möchte ich nachher noch kurz was sagen. Im Mobilfunk wird es eingesetzt, in diesem DVB, in diesem neuen digitalen Fernsehen wird es auch eingesetzt zum Sichern der Übertragung und sogar in der Kommunikation mit Raumsonden wird es erfolgreich eingesetzt. Also jeweils mit natürlich variierendem N und K. Wem es irgendwie Fragen hat oder zu langsam geht, schreien, wir haben notfalls ja auch noch ein Saalmikro. Dieses P, genau darauf werde ich jetzt später eingehen. Ich konstruiere jetzt einen ganz einfachen Reed-Solomon-Code als Beispiel und da soll P meine Primzahl sein, von meinem Primzahlkörper und dann ist dieses N gleich P minus 1 für Primzahlkörper, ja. Weil das kann man dann natürlich nicht nur mit Primzahlen machen. N muss nicht eine Primzahl sein, das kann man über einen beliebigen kunären Körper machen. Wenn man Nullen und Einsen verschickt, bietet es sich zum Beispiel an, Polynom auf Basis von 2 zu benutzen. Oh, das war eine Ecke zu viel. Und dann berechnet sich das N halt ein bisschen anders. Aber das N hängt eben davon ab, was man als Körper benutzt. Dieses P, wenn das P ungleich 2 ist, hat auch zur Folge, dass wir jetzt im Folgenden nicht mehr mit Bits arbeiten, sondern tatsächlich mit irgendwelchen Symbolen oder in unserem Fall mit natürlichen Zahlen zwischen 0 und P minus 1. Okay. Dann noch was ich über diese CD nachgeschaut habe. Das verwendet diese Reed-Solomon-Kodierung mit Interleaver. Das hat noch eine spezielle Eigenschaft. Dieser Interleaver macht nichts anderes, als diese Daten innerhalb von einem Block nicht der Reihe nach auf CD zu schreiben, sondern auf der CD verteilt. So kann man sich eher vorstellen wie bei Festplatten, wenn man sich da auskennt. Vielleicht. Und diese Reed-Solomon-Kodierung zusammen mit dieser Verteilung von diesem Block auf die CD hat den Vorteil, dass eine Stelle, zum Beispiel, dass auf einer Stelle bis zu 3500 Bit kaputt sein können. Und man aber diese 3500 Bit oder weniger quasi rekonstruieren kann. Innerhalb einer Spur. Also das heißt, wenn ich auf einer Spur kann ich 2,5 Millimeter zerkratzen und es macht den Daten, die drauf sind, quasi nichts aus. Solange nicht noch mehr Kratzer drin sind und deshalb die Blöcke anderweitig beschädigt sind. Die Audio-CDs können sogar 12.000 Bit kompensiert werden. Aber kompensiert heißt eben, sie können so irgendwie angepasst werden, damit man es in der Musik nicht hört, aber für Daten-CDs gilt schon das Obere, weil da macht es einen Unterschied, ob eine 0 oder 1 dasteht. Okay, das ist eine kleine Zwischenfrage. Ich habe hier noch ein bisschen über Restklassenringe und Modulorechnen einbaut. Soll ich das jetzt nicht einfach schnell weglassen oder wen interessiert es? Wer kennt sich damit aus? Soll ich schnell drüber gehen? Ich wusste nicht, wer alles da sitzt und dachte, es wäre mal, naja, überspringen kann ich es ja immer noch, dachte ich mir. Okay, wenn ich suche mir eine Primzahl P, in unserem Fall ist P gleich 7. So. Einfach, weil wir das in den ganzen weiteren Beispielen werde ich es weiterverwenden. ZP ist ein Körper. Ich werde nochmal nachher gleich die ganzen Sachen aufzählen, die dann gelten. Ich rechne, es gibt Plus, es gibt Mal, Minus geteilt ist die jeweils inverse Rechnung. Und ich rechne halt diese ganzen Sachen immer modulo P. Und bleibt dadurch innerhalb von meinen Elementen, in meinem Körper. Und dadurch gibt es P verschiedene Elemente, nämlich 0 bis P minus 1. Alles, was größer als P ist, würde modulo P gerechnet auch wieder da drin liegen. Ja, das folgt eigentlich direkt dort oben. Und dann noch mit Potenzen, A hoch 0 ist 1. Und A hoch P minus 1 ist in jedem Fall auch 1. Weil, also wenn A ein Element aus meinem Körper ist. Okay, Eigenschaften Körper. Wenn jemand irgendwelche Fragen hat, einfach bitte laut schreien. Dann mache ich es ein bisschen langsamer oder ausführlicher. Es gilt die Assoziativität. Es gibt ein neutrales Element. Bei Plus ist es die 0, bei Mal ist es die 1, wie man es kennt beim normalen Rechnen mit natürlichen oder ganzen Zahlen. Es gibt ein inverses Element, dadurch kann ich subtrahieren und teilen. Kommutativität und Distributivgesetze gelten. Und das heißt, ich kann innerhalb von diesem Körper ganz gewohnt rechnen. Hier habe ich nochmal die Verknüpfungstabellen aufgeschrieben. Interessiert niemand, mache ich schnell weiter, aber naja, man kann hier schön daraus ablesen, dass 3 mal 3 2 gibt. 3 mal 3 ist 9, modulo 7 gibt 2. So können wir es dann auch berechnen. Okay. Dann führen wir einen neuen Begriff ein, primitives Element. Alpha ist genau dann primitives Element, wenn ich mit den Potenzen von Alpha jede meiner Zahlen innerhalb von dem Körper bilden kann, außer der 0. Weil es gibt keine Zahl oder keine Potenz, mit der ich 0 erreiche. Das heißt, mit Alpha hoch 0 bis Alpha hoch P minus 2 muss ich meine ganzen Zahlen 1, 2 bis P minus 1 abbilden können oder erzeugen können. Ein Beispiel für unseren Modulo-Körper mit P gleich 7 wäre Alpha gleich 5. Alpha hoch 0 ist 1, Alpha hoch 1 ist 5. Alpha hoch 2 ist 5 im Quadrat, das ist 25. Modulo 7 ist 4. Alpha hoch 3 ist 6. Alpha hoch 4 ist 2. Alpha hoch 5 ist 3. Und wenn ich mich jetzt nicht verschrieben habe, dann stehen da tatsächlich alle Zahlen von 1 bis 6 da. Und es gibt den Satz, dass es zu jedem Primkörper mindestens ein primitives Element gibt. Das heißt, egal wie ich meinen Körper P wähle, ich finde auf jeden Fall ein Alpha, für das es gilt. Jetzt noch ganz kurz. Ich habe hier diese Information auf der Tafel mit diesem 000111 immer so schön hier in Klammern geschrieben. Das möchte ich jetzt im Folgenden, damit ich da besser rechnen kann und damit es klarer ist, einfach als Polynom schreiben, wobei hier diese einzelnen Symbole in meinem Block einfach die Koeffizienten sein sollen. Das mit dem Grad, da gehe ich jetzt gleich drauf ein. Und was die großen und kleinen As zu bedeuten haben. Aber prinzipiell sollte es auf jeden Fall klar sein, dass ich das so schreiben kann und damit auch rechnen kann. Okay. Dann jetzt zu der Codierung. Wie funktioniert die Codierung bei den Reed-Solomon-Codes? Ich habe K Informationssymbole. Ich habe N Symbole für mein Codewort. Groß A soll dann mein Information sein und klein a das Codewort, das dann über den Kanal geschickt wird. Und dann muss ich natürlich von meiner Information irgendwie auf die Codewörter mappen. Das könnte ich in der Mapping-Tabelle abgeben, aber einfacher ist es so. Ich sage, dass mein AI soll sein, mein Groß A von Alpha hoch I. Alpha das primitive Element, Groß A mein Polynom, AI der Koeffizient von dem kleinen A-Polynom. Und dann gibt es auch noch eine Rückrechnung, die hier brauchen wir zum Kodieren und die hier wird zur Dekodierung verwandt. Okay, jetzt kommen große Zahlenbeispiele. Hier einfach nochmal Alpha aufgeschrieben und N und D und P und alles. Ich glaube, die Batterien machen es nicht mehr lang mit. Und die Information, die ich jetzt verschicken will, naja, Informatiker 23. Das heißt, mein A0 ist 2, mein A1 ist 3. Mein AX sieht deshalb so aus, 2 plus 3X. Und jetzt muss ich zum Verschicken A0 bis A5 berechnen, weil ich verschicke ja klein a als Codewort. A0 ist mein a von Alpha hoch 0 gleich 1, das heißt, ich setze hier für x einfach 1 ein, 2 plus 3 gleich 5. Und die anderen hätte ich jetzt einfach schnell durchklickt, oder gibt es irgendwelche Fragen? Das heißt, am Ende von meiner ganzen Rechnerei habe ich ein Codewort, das zu meiner Information gehört, nämlich 30614. Oh oh, ich habe meinen rechten Fehler gefunden. Dafür wollte ich mich nämlich noch entschuldigen und demjenigen, der den rechten Fehler findet, eine Pizza versprechen. Aber ich habe es noch nicht gesagt. Oh, Glück gehabt. Nee, klar fehlt die 5. Okay, ich habe meinen rechten Fehler gefunden und die Folien waren auf jeden Fall ausbessert an dem Netz stehen. Sonst hätte ich mich jetzt noch ein bisschen rumgemogelt und mich entschuldigt, warum da die Rechnung nicht ganz stimmt. Aber das Ergebnis muss so rauskommen. Okay. Also die 5 fehlt da auf jeden Fall noch. Und was man hier auch sehr toll sieht, ist eben, ursprünglich hatte ich 2 Symbole, dort unten habe ich jetzt auf einmal 6. Das heißt, sehr viel Redundanz prinzipiell. So. Ich habe jetzt auf der einen Seite bei meinem Sender mein A von X schön reingeschickt und empfange jetzt irgendwas, also das A von X möchte ich jetzt mal irgendwas nennen. Das ist mein A von X, das ich reingeschickt habe, plus ein Fehler, der von dem Kanal eben kommt. Durch Rauschen, durch Bitkippen, sonst was. Wenn kein Fehler auftrat, dann ist F von X einfach 0. Und die Dekodierung erfolgt jetzt über diesen Rückschritt. Vorher haben wir klein a aus groß A berechnet. Jetzt berechnen wir hier groß A aus klein a, auch mit dieser Formel hier. Und jetzt, das möchte ich schnell an die Tafel malen, haben wir was, das ich ausnutze jetzt für die Dekodierung. Und zwar, so, das ist mein groß A, das soll dieser Block sein. Dann hatte ich hier 2, 3. Das ist mein K, das soll mein N sein und hier hinten standen lauter Nullen. Weil wenn man es als Polynom auffassen kann, kann man sagen, dass die restlichen Koeffizienten einfach Null sind. Dann hatte ich hier mein A von X, das wird auf den Kanal übertragen. Irgendein Fehler hat sich drauf addiert. Es wird A von X empfangen. Und dann kann ich natürlich aus A von X auch wieder mein Groß A berechnen. Und prinzipiell, wenn alles klappt hat, sollte ja R gleich A sein. Das heißt, hier sollte irgendwas stehen, in unserem Fall 23, und hier lauter Nullen. Wenn jetzt ein Fehler auftreten ist, dann beeinflusst er dadurch, dass ich hier durch diese Rechnung jedes Element oder jeder Koeffizient wird aus alle Koeffizienten aus meinem kleinen R spielen für jeden Koeffizient von groß R eine Rolle. Das heißt, wenn ich auch nur ein Koeffizient von klein R ändere, ändern sich alle Koeffizienten von groß R. Das heißt, wenn ein Fehler auftreten ist, dann steht hier hinten irgendwas, aber keine Null mehr. Oder nicht unbedingt eine Null. Oder ja, irgendwas halt beliebig. Ist das irgendwas beliebig, zufälligerweise auch lauter Nullen, dann kann ich den Fehler nicht mehr erkennen. Aber das tritt eben nur dann ein, wenn mehr Fehler als wir korrigieren eintreten sind. Korrigieren können eingetreten sind. So. Genau. Ist kein Fehler auftreten, dann ist A von X die Information. Und ansonsten, merke es nicht, mal neue Batterien mitnehmen. Wenn der Grad von A von X größer gleich K ist, dann weiß ich, dass mindestens ein Fehler auftreten ist. Das heißt, ich habe hier schon meine Fehlererkennung drin. Ich weiß, dass mein Codewort nicht korrekt empfangen wurde. Und ich kann den Fehler jetzt auch im Folgenden beheben, über ein sogenanntes Fehlerstellenpolynom. Das wird jetzt alles ein bisschen, also das ist jetzt der einzige große, schwierige mathematische Teil. Wenn es nicht klar ist, einfach bitte fragen. Und zwar, jetzt wird es erstmal noch theoretisch, ich suche mir ein Polynom C von X, groß C von X, mit möglichst geringem Grad. Und zwar, für das soll gelten, das C von X soll genau dort Nullstellen haben, wo mein, an den Stellen, wo ich einen Fehler hatte. War das klar ausgedrückt, weil darum geht dann die ganze Rechnung. Das heißt, wenn die Stelle J verfälscht worden ist, ich soll die Geräte nicht aus der Hand legen.
Wie geht es, wenn man dann gar nicht weiß, wo der Fehler eigentlich ist?
Ja, das meine ich mit theoretisch. Wir stellen jetzt Anforderungen an ein Polynom und dann suchen wir uns das passende Polynom. Bloß, weil wir das Zurückrechnung brauchen, dass es eben diese Stelle ist. Angenommen, hier an der Stelle und hier nennen wir das I und J. Soll der Fehler auftreten sein, dann soll mein Groß C von X genau an diesen Stellen, also Alpha hoch J bzw. Alpha hoch E, Nullstellen haben. Die Maus funktioniert nicht. Und was man vielleicht jetzt auch schon gemerkt hat durch diese Konstruktion, der Grad von meinem Polynom C ist natürlich dann die Anzahl der Nullstellen, die Anzahl der Fehlerstellen, weil es pro Fehlerstelle eine Nullstelle gibt. Okay, jetzt zur Berechnung von diesem C gibt es recht viele ausgeklügelte Möglichkeiten. Das muss jeder CD-Brenner erledigen, das muss CD-Spieler, das müssen die Handys können. Ich habe jetzt eine ganz naive Berechnung ausgesucht, weil das wenigste Vorwissen und mathematische Grundkenntnisse braucht. Und ich rechne jetzt im Folgenden mit diesem E. E soll die Anzahl der Fehler sein, die auftreten sind. Jetzt werdet ihr sagen, das kann man auch nicht wissen. Stimmt, da habt ihr recht, aber es gibt Möglichkeiten, die während der Berechnung rauszukriegen. Beziehungsweise ich kann sagen, ich wähle mein E zum Beispiel als 1. Ein Fehler ist am häufigsten, dass es maximal ein Fehler auftritt. Kann ich dann die Gleichungen nicht lösen, dann sage ich, ja gut, vielleicht waren es nicht 1, sondern 2 Fehler und versuche das Ganze damit E gleich 2 nochmal. Dann haben wir gesagt, unser Polynom soll den Grad der Fehler haben, die Anzahl der Fehler als Grad haben. Das heißt, wir haben hier ein Polynom 1 plus c1 plus c2x² plus und so weiter bis cex hoch e. Und jetzt führen wir noch ein Syndrom ein. Das Syndrom haben wir vorher noch gar nicht gebraucht. Das Syndrom soll dieser Teil sein, in dem eigentlich Nullen drinstehen sollen. Von diesem Syndrom wissen wir den Fehler. Weil es soll Nullen drinstehen, es steht was anderes drin, damit können wir rechnen. Und das belege ich jetzt so, dass ich hier nachher schön mit meinen Indizes rumspielen kann. Das heißt S0 bis SE. Okay, dann kann man Schlüsselgleichungen aufstellen und aus diesen Schlüsselgleichungen kann man dann diese CEs berechnen, diese Koeffizienten. Ich habe E-Gleichungen, E plus 1 Koeffizienten, deshalb habe ich hier im oberen Fall mein C0 schon mal auf 1 gewählt, einfach als Normierung, damit lässt sich dann leichter rechnen. Und zwar, dieses Ganze sieht ja so schön nach einer Gleichung aus. Das liegt daran, dass ich mich hier mit dem Index verschrieben habe. Asche über mein Haupt. Das soll natürlich heißen, von I bis E, CI mal S, J minus I für J gleich E bis da. Was einfach runterzählt. Also ich habe die Formel nachher auch gleich aufgeschrieben, ich hoffe, dann wird es klarer. Okay. Das haben wir schon. Hier fehlt natürlich jedes Mal die 5, deshalb funktionieren die Rechnungen auch nicht. Deshalb nicht schimpfen. Ich werde es ausbessern, tut mir leid. Wenn ihr möchtet, könnte ich schnell an der Tafel vorrechnen. Aber ich glaube, um das Prinzip klar zu machen, wie das funktioniert, tut es auch hier auf den Folien. Okay. Also gesendet, das war es mir ja normalerweise nicht, aber das haben wir jetzt hier gesendet. 30614. Empfangen haben wir hier statt dieser 14 zwei Nullen. Jetzt gehen wir von der Annahme aus, dass wir zwei Fehler hatten. Einfach durch gutes Raten oder Glück. Dann lautet unser Fehlerstellenpolynom wie folgendermaßen. Das heißt, wir müssen noch C1 und C2 bestimmen. Jetzt müssen wir erstmal von klein a auf groß a transformieren. Das sind diese ganzen Rechnungen, die man dafür braucht, aus diesem kleinen a das zu berechnen. Und wie man hier trotz dieser fehlenden Zahl schön sieht, an diesen Stellen hier sollten lauter Nullen stehen. Stehen sie nicht? Damit haben wir kein gültiges Codewort. Okay, jetzt berechnen wir das Syndrom. Aber wie gesagt, das Syndrom, das haben wir ja schon. Berechnen aus dem Syndrom unser C. Das sind diese Gleichungen, die wir lösen müssen. Also C0 mal S3 plus C1 S2 und so weiter. Und hier dann dieses S um einen Index verschoben nach hinten. Und was eigentlich rauskommen sollte, was es nicht tut, wäre C1 gleich 5 und C2 gleich 6. Weil dann haben wir folgendes C. Daraus kriegen wir die Nullstellen. Es hat eine Nullstelle an x gleich 2 und x gleich 3. Wenn wir jetzt wieder unser primitives Polynom anschauen, primitives Element anschauen, sehen wir, alpha hoch 4 ist 2, alpha hoch 5 ist 3. Das heißt, wir hatten einen Fehler an den Stellen 4 und 5. Und das können wir sozusagen schon sagen, diese zwei Stellen sind falsch. Vorher haben wir gesagt, dass Reed-Solomon-Codes MDS-Codes sind, das heißt, aus k korrekten Stellen kann ich mein Codewort wieder generieren. Jetzt weiß ich, welche zwei Stellen ich auf keinen Fall verwenden darf. Okay. Das war es dann auch schon fast. Die Fehlerbehebung, die funktioniert dann noch über Polynomdivision und GGT von Polynomen. Das dachte ich, das führt hier ein bisschen drüber raus. Also es ist gut möglich, es ist auch nicht so schwer, aber ich dachte, das wird dann einfach ja auch von der Zeit zu viel. Wenn ich sehe, es ist 10 vor 10, dann sind wir jetzt ja gerade richtig. Was ich hier jetzt noch kurz als Specials anmerken wollte, war, was es sozusagen noch an interessanten Codes gibt. Dieser Parity-Block-Code, Parity-Check-Code und der Wiederholungscode wie der Reed-Solomon-Code waren Block-Codes. Das heißt, sie haben immer Blöcke von einer bestimmten Länge n produziert. Neben den Block-Codes gibt es dann auch noch Faltungscodes. Die funktionieren dann über eine Zustandsmaschine und dekodiert werden sie dann über einen sogenannten Trellis-Codierer. Wer Informatik studiert, wird dann sicher früher oder später über den Weg laufen. Als wirre Gartenzaun, Codierung, Dekodierung, aber ganz lustig soweit. Dann, was jetzt bei UMTS angesetzt werden soll, sind Kanalcodes. Ich will das ausbessern. Naja, egal. Das sind Kanalcodes, die je nach Bedarf zusätzliche Redundanz verschicken können. Das heißt, bis ich fertig bin, lerne ich. Ja, dann habe ich ja noch Zeit. Okay, ich habe hier meinen Sender und meinen Empfänger und die Idee dahinter ist, mein Sender schickt dem Empfänger irgendein Paket mit recht hoher Rate. Also ich nenne es mal A1. Jetzt ist aber irgendwie der Kanal gestört oder plötzlich ist was dabei passiert. Auf jeden Fall reicht dem Empfänger A1 nicht aus, um das Codewort korrekt zu dekodieren. Dann geht der Empfänger her und sagt dem Sender, hallo, ich kann das nicht dekodieren, ich brauche mehr Informationen. Dann schickt der Sender dem Empfänger zusätzliche Informationen mit einer kleineren Rate. Und es geht dann so lang hin und her, bis der Empfänger dann sagt, ha ja, jetzt reicht's mir. Das Tolle daran ist, dass der Empfänger die Information, die er aus A1 bei diesem ersten Paket schon erhalten hat, weiterverwenden kann für A2 und für A3 und so weiter. Das hat den Vorteil, das wird deshalb auch bei UMTS so gern angesetzt, weil bei UMTS kann man sich noch sehr gut vorstellen, Mobilfunk, irgendjemand mit seinem Handy steigt zum Beispiel in den Bus ein oder ins Auto und fährt dann los. Und schwupps, geht die Kanalkapazität runter. Oder die Fehlerrate hoch, je nachdem, wie man es sehen will. Und hiermit, hier durch diese Möglichkeit, dass zusätzliche Redundanz geschickt werden kann, besteht eben die Möglichkeit, die Codierung auf den Kanal anzupassen. Und wenn der Kanal dann wieder besser wird, dann reicht eben schon A1. Was jetzt auch noch, was inzwischen auch häufiger benutzt wird, sind geschachtelte Codes. Wobei man da grundsätzlich zwei Mechanismen unterscheiden kann. Die einfachste, ich habe einen äußeren Code, ich habe einen inneren Code, die werden dann übertragen. Das heißt, zuerst wird meine Information mit irgendeinem, zum Beispiel einem Parity-Check-Code kodiert und danach nochmal mit einem Wiederholungscode zum Beispiel. Und dann eben auf Empfängerseite wieder entsprechend dekodiert. Das erlaubt es zum Beispiel aus ganz einfachen Codes wie diesem Parity-Check-Code und dem Wiederholungscode mächtigere Codes zu konstruieren. Ja. Also das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die ich noch kurz ansprechen wollte, wäre, dass man seine Codewörter in einer Baumhierarchie strukturiert. Und zwar ist das mal an dem Beispiel Also das ist jetzt mein Code. Jetzt tue ich die Codewörter dementsprechend anordnen. Ich sage an diesem Blatt lauter Einsen, hier lauter Nullen und 1100. So wie es jetzt aufgeschrieben hat, bringt es uns noch nicht viel. Allerdings können wir uns jetzt zusätzlich zu den Codewörtern hier auch noch den Index merken, mit dem man das Codewort erreicht. Und jetzt dieses Codesymbol, quasi wenn ich jetzt 0000 verschicken will, dann noch zusätzlich diese Pfadangabe mit verschicken, 01. Diese Pfadangabe ist auch nur Redundanz, aber jetzt kann ich theoretisch dieses hier, das erste mit einem bestimmten Code kodieren oder einfach so lassen. Und die Pfadangabe mit einem anderen Code kodieren. Und jetzt, wenn ich merke, mein erstes ist broken durch den Kanal, ich kann es nicht mehr generieren, kann ich über diesen zweiten Code, der eben besser geschützt ist, habe ich sozusagen noch Zusatzinformationen. Und diese Aufteilung hier, die ich hier gemacht habe, die eignet sich halt hervorragend, weil hier an dieser Stelle ist mein D gleich 2. Das heißt, wenn man sich die Codes anschaut, ist der Hamming-Abstand 2. An dieser Stelle hier, aber ist der Hamming-Abstand schon 4. Das heißt, hier kann ich dann entsprechend einen Fehler korrigieren. Das heißt, allein wenn ich schon weiß, bin ich im rechten oder im linken Zweig, kann ich schon wieder Zusatzinformationen über meinen anderen Teil gewinnen. Und das ermöglicht einem eben auch eine sehr effiziente Codierung und Dekodierung. Weil Ziel der Sache ist ja immer noch, dieses A gleich K durch N möglichst so groß zu machen, dass es halt gerade noch durch den Kanal durchgeht. Ja. Und ich glaube, das war's jetzt. Das mit dieser Rechnung tut mir echt leid, die habe ich jetzt seit Abend erst eingefügt. Und wenn es interessiert, es steht dann online auf jeden Fall, wenn es ausbessert ist. Also morgen, denke ich. Gibt es sonst noch irgendwie Fragen so zur Kanalkodierung oder Informationstheorie allgemein? Hey, nicht einschüchtern lassen. Die wollen nicht.
Tja, haben wir keine Fragen offen gelassen.
Tja, nicht schlecht. Na, du musst eins weiterdrehen. Genau. Dann würde ich sagen,
keine Fragen, nicht, ist alles klar. Ich wollte jetzt eigentlich noch gerne, aber das war anderen weggelassen, weil es in der Zeit nicht reinpasst, was zur Kryptographie sagen. Ich will es nur so weit anreißen. Die mathematische Theorie von Entropien und Informationen und so weiter und so weiter eignet sich natürlich sehr gut für Kryptographie. Da geht es ja auch darum, welche Informationen habe ich jetzt über den Klartext, wenn ich jetzt den chiffrierten Text gesehen habe. Und eigentlich wollte ich beweisen hier, warum One-Time-Pad kryptografisch sicher ist. Ich will nur die Definition für kryptografische Sicherheit anschreiben und es dann dabei belassen, damit es ein Gefühl bekommt, warum das so toll ist, das ganze Zeugs. Da war zum Platz hier.
Tja.
War wieder die falsche Einheit, klar. ich habe eine Zufallsvariable M, die mir die Nachricht darstellt, die übertragen wird, und habe eine Zufallsvariable C, die den Chiffriertext darstellt. Und ein Code, eine Verschlüsselung, ist genau dann absolut sicher, wenn die Entropie
von M, das heißt die Unsicherheit über die Nachricht, gleich die bedingte Entropie von M gegeben C. Das bedeutet, ob ich jetzt den Code kenne oder nicht, die Unsicherheit über die Nachricht ist dieselbe. Intuitiv klar, in Formeln so ausgedrückt, mit dem kann man dann rechnen. So, okay, wir sind dann durch.
Ja, dann würde ich sagen, hätten wir noch eine Folie mit mit
verwendete Software, natürlich der Beam.
Tja.
Dann LaTeX mit den Beamer-Klassen, ziemlich cool. Xfig, ziemlich cool. ImageMagick, ziemlich brauchbar.
GIMP doppelt.
Zweimal GIMP, das war nicht das ich. Ich habe zweimal gestartet.
Ja, für mich auch nochmal.
Einmal schon, nein, das ist Schmitter, das ist gut. Also ein bisschen Advertising, wenn man schon Software geschenkt kriegt, dann will man das natürlich wieder kundtun, also die brauchen kann. Dazu wie immer DBAGNU Linux und so weiter. Wir sind durch. Bitte?
Hardware?
Und so ein Public Mac haben wir.
Das nächste Mal treffe ich besser. Mein.
Hardware, die haben ja nicht geschenkt, die haben ja teuer gekauft. Was ist jetzt da drauf, der Apfel? Ich kenne da schon drauf zu. Gut, wir sind fertig. Wer eine Datenstätte will, also die jetzige ist sehr, sehr empfehlenswert, aber die anderen sind auch sehr toll. Wichtig, Informationen zu diesem biometrischen Pass. Jetzt vorkommen, an Jürgen bezahlen. 2,50 pro Dingens ist eigentlich nur Selbstkosten. Also wir machen da keinen Gewinn damit. Wir wollen ja hier unsere Propaganda verteilen. Ansonsten gehen wir jetzt, schätze ich, wieder zum Parasco.
Ja.
Wie nach jedem Chaos-Seminar, griechisch essen ordentlich, spachteln, können wir noch reden bei einem Bier oder so. Ihr könnt mir ja jetzt oder sie auch jetzt noch löchern, wenn ihr individuelle Fragen habt. Ich habe
aber da brauchen wir das Internet. Es könnte ja Spaß machen.
Was will ich raus? Achso, wo der ist?
Parasco.home.patches.de.
Ja, fett.
Nochmal.
Bis ihr das findet, kurzer Hinweis: Wir haben dieses Klausel aufgezeichnet. Wer nicht aufgezeichnet werden will, kommt nachher zu mir, dann findet man eine Lösung für diejenigen.
Okay, ich muss mich bloß
erst.
Kleinen Moment.
Wenn ihr es nicht haben wollt, dann kommt zu mir.
Ich brauche erst Internet und das sehe ich nicht.
Deswegen bin
in der Auflösung.
Jetzt hört ihr schon nach Hause, oder?
Ah, Internet, Voodoo.
Das
wird.
Ja,
ja.
Okay.
Ja,
okay.
Ja,
genau, die CD.
Ja.
Ja, aber mit mir zum Parasco einfach.
Also, ich habe sie vorher ausprobiert.
Eine der üblichen Verdächtigen hinterherrennen.
Ansonsten habe ich sie auf meinem Rechner daheim ausprobiert und da tut sie auf jeden Fall. Ja, Parasco und jetzt.
Ja, wir sehen das irgendwie alles
nicht. Ach, schau, dann sag doch was.
Gut. Ich bin Parasco.
So, hier.
Da gehen wir hin.
Das genau. Und zwar.
Wo ist jetzt der Anfahrtsbeschreibung?
Ganz unten.
Ah. So.
So.
Okay. Soll ich mal schauen, bis Zeiten?
Tja, Mist.
Endlich kann ich ihn mal aus.
Wahrscheinlich ist es geil.
Nein.
Die Zugschienen.
Hat drauf verwiesen.
Also das müssen die Zugschienen sein.
Okay.
Einfach vorne runter.
Gut.
Ja. Dürfte nicht so schwer sein, Karlstraße einfach.
Dann haben
wir's. Und jetzt noch schnell die CD suchen. So. Das ist schon mal das Inhaltsverzeichnis. Und es haben nicht alle funktioniert, aber ich glaube zwei Drittel oder drei Viertel oder so. Haben sich auf jeden Fall spielen lassen.
Nicht aufzeichnen, GEMA!
Oh oh! Ich mache einen Ton aus, gilt das?
Gut. So, sollte ich das irgendwie nicht
fahren? Naja, Mist, Chaos Radio Berlin aktualisieren.
Wie was?
Den Equalizer ausblenden, da könnten wir ja noch was anmelden.
Ja, er spielt es zumindest ab.
Der Equalizer ist so wie diese Poker, es war beim Huhn, dann hat alles nur simuliert.
Ach, Manu.
Ich kann mir da nicht die Informationen wieder zurückgewinnen durch die eigene Kanalkodierung.
Der Equalizer hat wahrscheinlich zu viel verluscht.
Ah, der ist zu grob, glaube ich.
Ich bei dieser Musik.
Gut.
Dann, ja, auf jeden Fall. Ich spiel's ab.
Danke an.
an unser Videoteam.
An das Panel-Team nochmal, recht herzlichen Dank. Ansonsten danke an dich auch, dass du mich hier unterstützt hast, dass wir es gemeinsam gemacht haben. Und danke für euch, für eure Aufmerksamkeit und so weiter.
Schönen Abend noch.